Werbung.
Black Week. Überall hagelt es Angebote und bei Holy natürlich auch. Kurz zur Erinnerung, Holy ist die Softdrink-Alternative, weil mega Geschmack ohne Zucker und künstliche Aromen. Inzwischen gibt es 4 Varianten. Holy Energy ohne Taurin, dafür aber mit New Calf. Kickt wie Kaffee, nur besser. Holy Ice Tea, die kalorienarme Eistee-Alternative ohne zugesetztes Koffein. Holy Hydration mit jede Menge Elektrolyten und Mineralstoffen. Perfekt fürs Fitnessstudio und auch sonst. Und Holy Milkshake. Ja, ihr habt richtig gehört. Holy kann auch Milkshake. Und das sogar richtig, richtig gut. Hazelnut. Ich könnte mich da reinlegen. Und um Holy zu testen, also ich meine richtig zu testen, empfehle ich euch unbedingt das Starter Set Deluxe. Neben einem Gratis-Shaker enthält das Starter Set Deluxe 57 Portionen. Das sind dann umgerechnet etwas über 28 Liter Mega-Geschmack. Und das alles für 49,99 € anstatt 89,95 €. Aber halt! Das ist noch nicht alles. Denn als Fans von Sträter und Streberg bekommt ihr auf dieses Black Week-Angebot nochmal einen 10%igen Rabatt. Gebt einfach vor dem Kauf unseren Code S&S ein, das ist ein Wort, S&S, und fertig. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes.
Werbung Ende.
Elton, den ich ja sowieso schätze, das ist, und der setzt sich beim Italiener hin und sagt, boah, Italiener, das ist wirklich, das ist der klassische Italiener. Ich nehme Sangria, ich denke mir, jo, dann nehme ich Cevapcici.
Hallo und herzlich willkommen zu Sträter und Streberg, der 12. Ausgabe. Thorsten, 12. Ein Jahr haben wir es geschafft, jetzt diesen Podcast am Kacken zu halten.
Früh am Kacken.
Und ich meine, wir werden ja in Hamburg, werden wir bestimmt nochmal einen schönen kreativen Blick zurückwerfen. Mhm. Aber ich muss sagen, wir hatten schon ein paar geile Interviews gehabt in dem Jahr, ne?
Ja, hatten wir. Wen hatten wir denn alles? Wir hatten
James Gunn,
Ryan Coogler,
Gareth Edwards, Ryan Coogler.
Ryan Coogler.
In umgekehrter Reihenfolge jetzt. Ich meine, das waren so die Blockbuster-Regisseure des Jahres. Also ja, da schon. War schon einiges dabei. Also da haben wir uns mal ganz schön, ich meine, die Folgen, die werden nie so viel gehört wie normal, aber hey, das ist ja auch für uns, soll uns ja auch Spaß machen und uns macht das ja auch Spaß.
Sie sollten schon viel gehört werden, weil man kriegt die Leute selten vors Rohr.
Ja, ganz genau.
Und wäre schon schön, wenn.
Ja, ganz genau. Und vor allen Dingen, ich gebe mir auch immer totale Mühe bei den Untertiteln, auch wenn das heute viel KI übernimmt. Ryan Coogler, das war ein absoluter Albtraum. Also da musste ich wirklich...
Es war kein Albtraum, es war technisch gesehen.
Ne? Es war technisch, naja, er war halt schwer zu verstehen und KI hat ihn dann auch nicht verstanden und da musste ich mir wirklich... Und tatsächlich gab es Momente in dem Interview, wo ich, okay, davon redet er. Also ich hatte da tatsächlich auch so Momente, aber ich habe Sinners, wie er ja im Original heißt, hier heißt er Blood and Sinners. Ich habe den die Tage noch mal gesehen und es ist echt immer noch ein toller Film. Also wirklich, wirklich wahr. Ganz genau. Bevor wir jetzt so richtig loslegen, möchte ich noch mal ein kleines Update geben zu 2 Videospielen. Und zwar, die ich gerade, also wirklich ohne Pause eigentlich spiele. Das ist einmal Ark Raiders. Das ist richtig, richtig gut, das Spiel. Also das ist wirklich fantastisch. Da bin ich jetzt auf Level 20 und es macht so viel Spaß. Es wäre eigentlich auch was für dich, muss ich sagen, so als Sniper. Du bist ja...
Ja, mag ich. Komm nicht dazu, aber wer dran denkt.
Ja, es ist ein
Zeitfresser. Hab's noch nicht geschafft, Snake Eater zu spielen und bin ein bisschen bei Ghost of Yotei. Immer so in kleinen Schüben, nicht mehr so exzessiv wie früher, 7 Stunden, aber Ghost of Yotei spiele ich dann schon mal.
Ja, ja,
das ein ist Stündchen ja. Und mag, schätze das sehr, ist wunderschön.
Ja, genau.
Habe mir da einen Beamer angeschafft, es gibt einen neuen Beamer von Xiaomi, der sogar IMAX-Formate abspielen kann.
Wow.
Und der jetzt wirklich, ich habe da einen in richtigem 4K.
Wow.
Und okay, das ist wirklich...
Ich habe das ja einmal versucht bei dir, Call of Duty auf einer Leinwand zu spielen. Ich glaube, das ist zu viel für mich.
Ja, verstehe also, ich.
Das ist,
ich persönlich kann dann so klein nicht mehr spielen.
Ja, ja, okay, okay. Battlefield 6, wie gesagt, ich bin ein großer Battlefield-Fan und Battlefield 6 hat jetzt ein Update bekommen und eine neue Karte, California, Kalifornien wehrt sich, heißt sie. Da habe ich auch so gedacht, meine Güte, nee, wir schrappen jetzt aber hier schon so ganz schön an der Realität entlang. Aber super geil und also es macht richtig Spaß. Ist aber auch, wie gesagt, Battlefield ist auch unfassbar frustrierend. Bei Ark Raiders ist halt das Tolle, ist, du triffst ja unterwegs diese mechanischen Feinde, die auch alle KI gesteuert sind, deswegen sind die so unberechenbar. Mhm. Also eigentlich ist das schon so eine Allegorie, was so auf uns zukommen könnte. Auf der anderen Seite, was das ganze Spiel aber dann auch so interessant macht, dass du ab und zu auf menschliche Spieler triffst. Und die sind dir entweder gut gesinnt, da machst du irgendwie don't shoot. Und dann einigt man sich darauf, okay, ich lass dich in Ruhe, du lässt mich in Ruhe. Oder es sind Arschgeigen. Weißt du? Und das ist wie im wirklichen Leben so. Oder die schießen dann auf dich und versuchen dich zu töten irgendwie. Und das macht das Spiel so spannend und so unberechenbar. Also Ark Raiders kann ich wirklich super, super empfehlen. Ist ein ganz, ganz tolles Spiel. Filme. Thorsten, ich habe gesehen Running Man.
Ich auch.
Du hast den gesehen?
Ich habe den gesehen.
Wow. Okay.
So, ich habe den gesehen.
Jetzt bin ich gespannt.
Bist du gespannt?
Also. Ich bin super gespannt.
Der Ding ist ein Fest des Overactings die ganze Zeit. Alle acten over. Ja. Alle acten over. Toll synchronisiert von meinem lieben Freund, bei dem ich mich endlich mal wieder melden muss. Martin, tut mir leid, kommt noch. Dann, also von allen toll synchronisiert. Der Film, Stephen King hat mitproduziert, was eine schöne Sache ist. Bemerkenswert, also es geht ja darum, Ben Richards kriegt keine Arbeit mehr und das Kind ist krank, hat schwer Fieber und die Frau muss gucken, dass sie ein bisschen anrüchig Zusatzarbeiten macht, pipapo. Also denkt er sich, er bewirbt sich halt bei einer der vielen Game-Shows, die das Network anbietet, das Freevee, und da gibt es jede Menge, da gibt es dann Tretmühle zum Reichtum und so weiter, das sehen wir ja auch ganz kurz, ja. Und viele, viele andere Spiele und dann, oder Schwimm mit den Haien und all sowas. Und es gibt die Running Man Show. Und die Running Man Show ist bekannt durch Dieter Hallervorden und Konsorten. Ne?
Das Millionenspiel.
Lauf, Baby, lauf.
Ja.
Ne? Wir schicken dir die Leute hinterher und du versuchst mal 30 Tage zu überleben, dann gibt es 1 Milliarde neue Dollar. Naja, er will das eigentlich nicht, aber rutscht dann so rein. Der Kollege, der Schauspieler, auf dessen Namen ich jetzt schon wieder nicht komme.
Oh Gott.
Vollblockade.
Oh weia, ey.
Ist egal, kommt ja gleich. Ne?
Da sind wir wieder, die Oppas.
Ja, Greg, ist jetzt gut.
Ja.
Na? So, spielt toll und ist die ganze Zeit wütend.
Ja.
Ist aber immer kurz davor zu lächeln, in meinem Empfinden. Weißt du, was ich meine?
Ja,
immer
ich weiß,
kurz
was du meinst.
Davor zu grinsen. Immer kurz davor, die vierte Wand zu durchbrechen. So fühlt sich das für mich immer an.
Ja, ja.
Ne? So. Und soweit okay.
Glenn Powell natürlich.
Ja. Ne?
Glenn Powell.
Natürlich Glenn Powell, Trottel. Hm. Und, Notiz an mich. Und, also, was die drin gelassen haben, konsequent sind im Prinzip alle unbequemen Teile. Er hat wirklich ein Kind, dieses Kind ist wirklich schwer krank. Er hat diese Notlage als Hebel.
Hm.
Dann im späteren Verlauf siehst du auch, dass zum Beispiel er dann bei einer Familie unterkommt. Bei der schwarzen Familie,
ja,
sagt man so, kann man so sagen. Und das Kind hat wirklich Lungenkrebs, das da ist, wie im Buch. Das heißt, die unbequemen Passagen werden nicht ausgespart. Man bügelt es nicht komplett glatt. Man zeigt immer wieder, dass das Elend wird angerissen, das Stephen King installiert hat, um ihm eine gewisse Düsternis zu geben. Ansonsten ist das ein Actionkracher, den sie, wie ich finde, gut modernisiert haben. Ich spüre das Fieber der Jagd ohne Probleme. Ich spüre das Einkesseln ohne Probleme. Es ist immer ein bisschen anders als im Buch, ein bisschen lebensbejahender als im Buch, ein bisschen mehr Ballaballa als im Buch. Gefällt mir trotzdem sehr, sehr gut, muss ich sagen.
Okay.
Hat mir gut gefallen. Jetzt kannst du über den Schluss sagen, was du willst.
Mhm.
Aber du kannst in einem Glenn Powell-Film, musst du schon einen Twist finden. Und das ist ja der Twist, den wir wollen. Das war der Twist, den Stephen King in seiner Dystopie gar nicht haben wollte.
Nee,
das
endet ja alles. Den hat er uns vorenthalten.
Jedes Bachmann-Buch endet recht fürchterlich.
Ja.
Und das hat er halt gut. Ich fand's gut.
Ja. Also du bist mit dem Ende trotzdem zufrieden?
Ja, klar bin ich mit dem Ende zufrieden. Logo, man hätte jetzt x verschiedene Varianten machen können. Der Film, aber das Ende ist okay. Das Ende ist gut. Kann ich mit leben, finde ich in Ordnung, muss ich sagen.
Ja.
Natürlich war das irgendwie erwartbar, aber ich finde es auch gut.
Ja,
so.
Okay.
Der große treibende Story-Twist am Ende im Flugzeug, der dazu führt, dass er alles zerstören würde im Buch, ist natürlich nochmal doppelt getrickst, weil das will es ja auch keinem zumuten. Ich fand es schon mutig zu zeigen, wie diese Sondereinsatzkommando in die Wohnung seiner Familie eindringt. Mehr will ich dazu nicht sagen. Das war schon heftig. Dazu, man muss aber dazu sagen, der Film ist erstaunlich unblutig.
Hm.
Für Running Man wirklich unblutig.
Okay, ich weiß jetzt auch gar nicht. Ich meine, der hätte aber noch so ein paar ultra brutale Szenen drin gehabt, oder bin ich mir
so? Wo war das denn ultra brutal?
Ja, weiß ich
nicht. Es gibt einen Kopfschuss von hinten und ansonsten siehst du eigentlich gar nichts.
Ja.
Gar nichts.
Ja, vielleicht.
Da wird kaum geblutet, das ist alles so, ne?
Ja.
Der ist von allen eigentlich schön gespielt, von allen leicht overacted, insbesondere die Mutter von Elton. In diesem Haus, gespielt von Michael Cena war das, glaube ich.
Michael Cena.
Ja. Wunderbar gespielt. Wer war denn nochmal der Oberjäger, der mit der Maske? Wer war der Schauspieler?
Oh Gott, der hat in dem ersten Guardians den Bösewicht gespielt. Lee Pace.
Lee Pace ist das. Okay, ich habe Lee Pace als solchen nicht erkannt.
Nee. Ich hatte Schwierigkeiten gehabt, aber.
Ich habe Lee Pace als erst nicht erkannt. Ja, ansonsten hat mir das große Freude gemacht.
Ja.
Ich mochte sehr gern, wie viele Toiletten hat dieses super Flugzeug. 5, 6, egal. Hat Spaß gemacht. Der Film macht Spaß. Der Film bleibt trotzdem an der Vorlage, modernisiert das behutsam, weil du dich ja auch fragen musst. In dem alten Buch wurden einfach Videobänder weggeschickt. Das haben sie da auch gemacht.
Ja.
Das mochte ich. Sehr gern. Ja. Klack, klack, Kassetten.
Ja.
Dieses Retro-Element. Und trotzdem wirst du von so runden Drohnen verfolgt. Das mochte ich auch.
Ja.
Weil natürlich hast du dann eine Live. Irgendwie musst du es ja regeln.
Naja.
Mochte ich alles gern.
Ja.
Mochte ich. Das ist eine schöne, behutsame, nicht billige Modernisierung des Stoffes, die ich mochte.
Ja.
Man hätte das Ding wirklich ins ultra-brutal-pessimistische kippen lassen können, dann mit einem anderen Darsteller. Man hätte wirklich eine Komödie draus machen können, was dann völlig daneben gewesen wäre.
Das wäre völlig daneben gewesen. Ja, ja.
Nee,
also, gut, aber Glenn Powell.
Ich finde Glenn Powell ein bisschen überschätzt, ganz ehrlich.
Ja.
Minimal, durchtrainierter Typ, aber immer dieses Gesicht, das mir sagt, gleich muss ich mal lachen.
Das stimmt. Aber das war zum Beispiel ein Kritikpunkt, den Kollegen von uns hatten, dass der zu durchtrainiert war irgendwie. Der sah einfach zu gut aus.
Der sieht halt gut
aus. Der sah nicht verhärmt aus, so wie man sich den...
Ja, du kannst jetzt aber auch keinen Verhärmten, als Exposition sofort zum Verhärmten zu nehmen, so wie im Buch, den unterernährten Ben Richards.
Ja.
Na?
Ja, ja.
Nee, da musst du schon, also irgendwen muss er schon nehmen, um da zu verkaufen. Da ist Glenn Powell schon eine gute Wahl. Man hätte da auch nehmen können Timothy Chalamet mit schlecht geschnittenen Haaren.
Ja, aber das...
Nee, aber der ist auch zu jung. Nee,
Glenn Powell war dann da schon die richtige Wahl. Also ich hatte, als ich damals von dem Casting gehört habe, ich habe gedacht, okay, das passt, das geht.
Schon. Mach das mal so.
Ja.
Ist natürlich, wie gesagt, auch durchtrainiert. Ich mochte sehr, ich habe sehr gelacht. Einfach über diese Qualifikation, was waren das denn für Qualifikationsspiele mit dieser Dreiergruppe, mit geflutet Hubschrauber, Brände, Blitze, wo ist das gemacht worden?
Ja, ja.
Das war schon sehr komisch, da habe ich schon ziemlich drüber gelacht, dass du dich überhaupt erstmal, dass so ein Casting durchlaufen muss, das dich töten kann.
Ja.
Mega lustig.
Ja.
Und dann mochte ich sehr gerne, wie Stephen King, also wie gesagt, wie es behutsam modernisiert worden ist, da kriegt erstmal jeder eine Prostituierte an die Hand, wenn er so weit gekommen ist und er sagt, danke, bin verheiratet. So in einem Satz, sehr schön.
Ja.
Und mochte ich.
Josh Brolin?
Josh Brolin auf Autopilot.
Ja. Ich fand, der jetzt, also die Rolle, das hat gut
gepasst. Hätte jeder machen können.
Ja.
Hat er gut gemacht.
Hat er gut gemacht.
Punkt.
Ganz genau.
William H. Macy als, auch das, wichtig. Kommt, also wichtig. Ist im Buch auch so, da bleibt auch, wie im Buch bleibt irgendwie, der hat das ja geträumt, dass der gefoltert wird und ihm sagt, wer er ist, wer er ist, wer er ist. Ganz toll die modernisierte Szene, wo draußen der Penner auf der Straße rumläuft und rumbrüllt. Mhm. Da, 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 und er mit ihm redet. Ist manchmal ein bisschen gewollt witzig, mhm, wenn er da umsteht und sagt, ja, wieso reden wir alle mit der gleichen Stimme? Wo ich mir denke, ja, ja, niemand, der so unter Druck steht, macht das so.
Ja.
Ne? Also ich habe das Gefühl, er fühlt sich nicht immer gejagt. Das, ja, war mir etwas zu leger.
Ja, ja.
Ne?
Ja, das war ja das war ja das Verhängnis von den anderen beiden Kandidaten. Die haben sich irgendwann nicht mehr verfolgt gefühlt irgendwie. Und,
ja, das doch das mit der Lesbischen in Las Vegas, ja, ey Junge.
Ja.
Und der andere so, so, ne? Das war doof.
Ja.
Ne? Normalerweise, ja, die sind ja recht schlimm gestorben, ja, in den Büchern, weil man immer schlimm stirbt. Und ja, Fazit mochte ich.
Ja.
Fast wider Willen mochte ich den gerne. Das Tempo mochte ich, der hat irgendwie keine Längen.
Nee, alles der war ziemlich angenehm straff inszeniert.
Ja, ja, kam mir angenehm, ja, bekannt vor alles und hatte, mhm, trotzdem kleine Twists.
Ja.
Wie das Haus, das Elton da komplett wegen diesem scheiß Hotdog-Wagen.
Ja, ja.
Schön,
ja,
mochte,
ja,
ich.
Ja, ja, und da waren gute Sachen dabei. Also, ja, ich hatte auch Spaß gehabt, ich mochte auch die Musik, dieses Hauptthema.
Ich mag die Musik jetzt, ja, ich habe das dann gestern gehört. Noch ein bisschen die Musik und mochte das Hauptthema dann. Zwischendurch war es mit zu viel Gesinge und so komisches.
Ja,
ne?
Ja, ja.
Aber das mochte ich, ja.
Ja, ja. Ich hoffe nur nicht, dass sie jetzt noch mit einer Fortsetzung kommen, obwohl das...
ja, nee.
Könnte man machen, aber...
Schwarzenegger auf dem Scheck, auch schön.
Ja, ja, okay, dann auch. Gut. Dann habe ich gesehen, Predator Badlands habe ich und? Endlich gesehen. Und ich muss sagen, der ist richtig, richtig gut. Also das ist so ein Film, der...
Ich rauche also eine einzige Zigarette, ja.
Dieser Dan Trachtenberg, der den inszeniert hat, der hat ja auch schon Prey gemacht.
Der auch gut war?
Der gut war.
Ja.
Und er hat auch diese Anthologie-Serie gemacht hier, oder diesen Anthologie-Film mit den Predatoren, diesen Animationsfilm, der bei Netflix ist.
Den habe ich nicht geguckt.
Den habe ich teilweise
geguckt. Weil ich meide immer, wenn du mir eine Realverfilmung gibst, meide ich danach die so, wenn das dann animiert ist plötzlich. Weil ich, okay, immer denke, ach ja,
ja,
das ist ja richtig, keinen Bock, richtig viel Kohle in die Hand zu nehmen. Jetzt kriege ich Zeichentrick-Godzilla, lass mal stecken.
So. Ja, ja,
da habe ich
ja,
da meistens keinen Nerv drauf.
Aber die sind auch gut, weil die halt auch in verschiedenen Epochen spielen. Und ich fand die sehr gut inszeniert, das, was ich gesehen habe. Und auch hier, der Film, ich hätte nicht gedacht, dass man das schafft, aus so einem Predator, so einem jungen Predator, der sich jetzt beweisen muss, dass man daraus einen unterhaltsamen Film macht. Aber Elle, wird sie Elle ausgesprochen, Fanning?
Elle Fanning.
Oder Elle Fanning.
Elle Spanisch.
Ja.
Ja.
Die haut das da natürlich raus. Mit Comic Relief und mit... sie spielt da eine Doppelrolle. Mehr verrate ich nicht. Und der Film, der kommt...
Wahrscheinlich, sie spielt nur eine Halbrolle. Hat sie nicht keine Beine?
Ja, ja. Ja, teilweise hat sie... Also für den größten Teil des Films hat sie in der einen Rolle keine Beine, aber die kommen dann irgendwann dazu. Aber mehr verrate ich jetzt nicht. Und aber trotzdem, der macht unheimlich viel Spaß, der Film. Und er kommt also rüber wie wirklich so ein sonntags 11 Uhr im Bali-Kino.
Ja, Bock
weißt drauf. Du, so ein Exploitation-Movie. Ja. Mhm. Weißt du? Der kommt auf diesem feindseligen Planet, wo dich wirklich... Alles, wo selbst der Rasen will ich umbringen. Alles will ich umbringen.
Gehwegplatten.
Genau, da ist Chekhovs Gun, ist da wirklich alles, in dem Moment, wo der den Fuß auf diesen Planeten setzt, taucht alles nochmal auf und wird komplett nochmal gebraucht und so. Also sehr unterhaltsam, sehr knackig, sehr schnell erzählt von Dan Trachtenberg. Auch ein Kollege von uns, habe ich ja schon mal erwähnt.
Er hat auch Beine.
Nein, ja, weil der hat vor ein paar Jahren war der Co-Moderator des damals Nerd-Podcasts, auf den sich Streter Binder-Streberich so ein bisschen die Inspiration hergeholt hat, nämlich The Totally Rad Show. Könnt ihr nachgucken. Gesagt. Und da war er immer so der eher stillere Typ. Und aber die haben im Grunde genau das Gleiche gemacht wie wir. Also exakt das Gleiche. Und okay, die haben dann irgendwann aufgehört, ich denke, weil da die Karrieren dann so langsam hochgingen. Und ja, und also ich kann, wenn ihr noch eine Chance habt, den zu sehen, weil das fängt jetzt so an, dass die den jetzt so in diese ganz kleinen Kinos verschieben. Und den muss man auch nicht im Englisch gesehen haben, weil...
Muss du nicht in Deutsch gesehen haben, meinst du? Ja, gut, okay.
Nee, weder noch. Also, okay. Die Synchro, nein, ich sag das ja immer aus der Perspektive, weil ich Filme eigentlich gerne im Original sehe. So. Aber das ist da gar nicht nötig. Dann habe ich versucht, etwas zu gucken, und zwar bei Amazon Prime. Und ich war so ein bisschen, da habe ich Bock drauf gehabt. Aber Playdate mit Kevin James und Alan Richson, der den Reacher spielt.
Richtig.
Was für eine Grütze. Also du wirst das selten von mir hören, dass ich einen Film wirklich kacke finde. Aber der Film war keine 5 Minuten, lief der. Da wusste ich irgendwie, oh Gott, was für eine Scheiße. Dieser Kevin James ist ja gut. Also den, ne, wenn man einen Film guckt mit Kevin James, dann weiß man, worauf man sich einlässt.
Auf einen Film mit Kevin James.
Ja, ganz genau. Man weiß, du kriegst, was du erwartest. Obwohl er ja auch mittlerweile bewiesen hat, dass er ernste Rollen spielen kann. Aber Alan Richson, der kann ja null schauspielern, der Typ. Wirklich null. Also der ist so, ich weiß nicht, also selbst in der Komödie funktioniert der nicht irgendwie. Also ich fand den Film ganz, ganz schrecklich irgendwie. Und es geht darum, dass das ein Familienvater, der so ein bisschen, so ein bisschen kuscht, der so ein bisschen so ein Schisser ist, dass er seinen Sohn jemanden kennenlernt, so einen anderen Jungen, der irgendwie total mutig ist. Und dann muss er erstmal den Vater sehen. Ne? Und das ist dann der Richson. Und dann geraten die aber in irgendeine Agentending, so wie das dann immer so läuft. Also ganz, ganz komischer, schräger Film. Also ich werde ihm vielleicht noch mal eine Chance geben, aber wenn ich schon bei so einem Actionfilm, und da ging es wirklich über Tisch und Bänke, wenn ich da nach 15 Minuten einschlafe, ja, dann weiß ich auch nicht. Dann ist da nichts zu retten. Du hast ihn nicht gesehen.
Nein.
Ja. Okay. Werbung. Übrigens, wusstet ihr, dass ein Mensch im Durchschnittsalter von 80 Jahren in seinem Leben zwischen 217.000 und 269.000 Stunden geschlafen hat? Gesetzt im Fall natürlich, wir werden 80, was wiederum von gutem Schlaf abhängt. Ihr könnt euch also drehen und wenden, wie ihr wollt. Guter Schlaf ist wichtig, besonders wenn ihr 80 werden wollt. Wenn nicht, reicht vielleicht auch ein, keine Ahnung, Stuhl? Aber allen anderen rate ich gezielt, in die Qualität ihres Schlafes zu investieren. Und genau das könnt ihr jetzt, sogar besonders effektiv, denn Emma hat jetzt schon die Black Weeks aufgerufen. Ihr müsst also nicht bis zum eigentlichen Black Friday warten, um bei Emma Top-Rabatte abzustauben. Denn das könnt ihr jetzt schon. Beispiel. Meine persönliche Schlafqualität habe ich durch die Emma Elite AirGrip Matratze erheblich verbessert. Und die ist aktuell 50% reduziert. Aber Emma kann natürlich nicht nur Matratzen, sondern auch Betten, Kissen, Decken und weitere Lifestyle-Produkte rund um das Thema Hiya Popeye. Und während der Black Weeks gibt es sogar noch zusätzlich zu den Rabatten laufend neue Sonderangebote. Ihr könnt die Matratzen bis zu 100 Nächte risikofrei probeliegen und erhaltet eine 10-jährige Garantie auf dem Matratzenkern. Und Versand und Abholung sind bei Emma kostenlos. Und das Beste ist, auf die bestehenden Angebote mit bis zu 50% Rabatt erhaltet ihr mit unserem Rabattcode STRETERSTREHBERG nochmal 5% obendrauf. Streter Strehberg, ein Wort, alles groß geschrieben und Streter natürlich mit AE. Dieser Rabatt gilt zusätzlich auf alles in der gesamten Dachregion, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Also, verpennt nicht die Black Weeks bei Emma und sichert euch noch heute den besten Schlaf für morgen. Den Link und den Code findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende. Dann sind wir bei Serien. Pluribus, darüber hatten wir im letzten Podcast gesprochen. Hast du da was gesehen? Mhm. Noch nicht. Kann ich dir nur empfehlen. Wir sind jetzt bei der dritten oder vierten Episode. Man weiß immer noch nicht, wo es lang geht. So richtig. Okay. Man kriegt so langsam kriegt man ein Gefühl dafür. Ui. Aber der Film, die Serie, die ist halt unfassbar interessant, gut inszeniert, gut geschauspielert und die Eröffnungsszene von der zweiten Folge, von der zweiten Episode ist ein Paradebeispiel für gutes Show Don't Tell. Solltest du dir unbedingt angucken, Vince Gilligan, der Macher von Breaking Bad und Better Call Saul. Also es ist wirklich eine ganz, ganz besondere Serie, die praktisch diese Tropes, die was so postapokalyptisch und so, diese ganzen Dystopie-Tropes, die wir so mittlerweile kennen durch Walking Dead, Last of Us und so, mal so komplett auf den Kopf stellt und sich so die Frage stellt, ja, was ist, wenn die alle mal nett sind?
Ja.
Und zuvorkommt und so. Und also guckt es euch an. Wie sieht es denn bei dir mit IT, hätte ich jetzt mal gelesen. IT. Welcome to Derry.
Ich gehöre zu It Crowd.
Ja. Wie bist du da up to date?
Oh ja, nee, ich bin nicht ganz up to date. Mir fehlt eine Folge. Andrea Muschetti, den wir alle sehr schätzen, macht das schön.
Ja,
ist ja wohl der gleiche Puffort in Kanada, bei dem er auch das Original, die beiden Filme gedreht hat.
Muss wohl, ja.
Muss wohl. Er verschmilzt ganz zauberhaft Themen wie Rassismus mit der allgemein nicht so guten Stimmung in Derry, wo die Leute sich allem Möglichen verweigern, vor allem der Hilfeleistung. Ich finde jeden Charakter interessant, was nicht so häufig ist, weil meistens hast du auch so Füllcharakter, um da so Tiefe reinzubringen. Ich finde wahnsinnig gut, dass Dick Halloran dabei ist.
Wer ist nochmal Dick Halloran?
Verarschst du mich?
Das ist doch der Polizist, ne?
Nein, Dick Halloran ist der hellsichtige Soldat.
Ach so, ja natürlich, klar, ja, der aus The Shining.
Aus
The
Shining, das ist der junge Dick Halloran, der später Koch wird im Overlook.
War der im Roman auch dabei?
Ja, klar.
Ah, okay.
Also nicht in It. Nicht in It.
Ah, okay.
Das ist ein Charakter, der eingefügt worden ist, weil der natürlich sagt, naja, ich spüre hier schon, das ist alles Kacke hier in dem Ort. Ja. Und dann finden sie ja noch einen zweiten Soldaten, der wohl am präfrontalen Schieß-mich-tot-Kortex, hat der wohl eine Spacksschraube drin, deswegen kann er keine Angst empfinden, was ja auch durchaus hilfreich ist in Derry.
Ja.
Und dann hast du einen Hellsichtigen, der sich wirklich einen Köttel in die Hose macht, der sehr wohl Angst empfinden kann und einen, der keine Angst empfindet.
Ja.
Und jetzt kriegt man langsam die Triebfeder raus. Natürlich, die Kinder, also die werden ja wohl da alle, ich meine, zum einen werden da ja wohl mal Kinder getötet in der Serie. Wo ich denke, hui, hui, die werden mir alle vorgestellt. Und dann denke ich mir, ach und dann, die werden getötet. Die werden einfach getötet.
Ja.
Weil unser Kollege Pennywise, der Clown, ernährt sich halt erstmal davon.
Ja.
Der ist wohl auf der Erde aufgeschlagen, aber so halb vollständig, mehr so als Muppet. Und deswegen geht er da allen richtig auf die Zwiebel und ernährt sich von Kindern, scheinbar um heranzuwachsen. Währenddessen haben die auf dieser Militärstation vollkommen andere Probleme, die schwarze Familie hat andere Probleme. Aber alle hängen irgendwie miteinander zusammen. Und im Prinzip ist es das wohl, es geht ein bisschen, es geht um den Kalten Krieg und irgendwie gibt es da eine super Waffe und wir müssen gucken. Und unter der Erde ist irgendwas und Heidewitzka, ja, Kapitän.
Ja, ja.
Stark, also starke Idee. Die stärksten Elemente sind halt die, wo die Kids anfangen, sich was einzubilden, wo es bei Andrea und Barbara Muschetti komplett über Tisch und Bänke geht.
Ja.
Allein diese Entbindungsszene in dem Kinderzimmer,
boah,
lecko funny. Oder die Gurkenszene, das ist ja auch komplett unnötig in dem Supermarkt gewesen. Die Gurkenglasszene.
Die Gurkenglasszene.
Oder diese Spielberg-Reminiszenz auf dem Friedhof mit den Fahrrädern und den Geistern. Mega, oder?
Ja.
Das war toll. Das war so richtig Spielberg.
Wie eine Geisterbahn.
Komm da hin, komm da nicht hin, ja.
Also ich habe auch gedacht, wie viel Trauma müssen diese Kinder noch ertragen?
Ja, ich weiß nicht, was noch kommt. Also,
also
Finger weg von Gurken, kann ich nur sagen. Und das ist halt toll und ich mag Dick Halloran.
Ja.
Weißt du, ich mag, dass sie diesen einen Charakter nehmen und sagen, dass sie nicht so überfragen, also sie fluten mich ja jetzt nicht mit Reminiszenzen an andere Bücher, aber Dick Halloran als treibende Figur, auch als eine mittreibende Figur zu nehmen und zu sagen, komm, wir bringen das mal nach vorne, tolle Idee,
auf jeden Fall.
Macht Spaß, man kriegt nicht so viel, ich dachte auch, sie würden inflationär den Clown einsetzen, machen sie gar nicht.
Nee.
Ich gucke jetzt mal, heute ist ja, glaube ich, kommt schon eine neue Folge. Und ich hinke jetzt zwei hinterher und ich freue mich sehr.
Ja.
Ab heute hinke ich zwei hinterher und dann kann man die mal wegballern.
Das ist
eine Serie, wo mich stört, wenn die zu Ende ist und ich kann keinen neuen Teil gucken.
Muss ich echt sagen. Ganz genau. Ich meine, viele im Internet sagen ja, das ist wie Stranger Things. Ne? Jetzt muss man aber dazu sagen, dass
Stranger Things ist wie It.
Ja, wie It,
das ganz ist genau. So rum. Also so da, mit dem Schuh draus.
Da haben die Kollegen, die Showrunner von Stranger Things ja auch nie ein Geheimnis draus gemacht, dass ihre Inspiration ganz, ganz viel bei Stephen King lag. Und deswegen, Kinder auf Fahrrädern, ja klar, du denkst automatisch an Stranger Things jetzt aktuell, aber ich denke eigentlich eher an S, weil daher kenne ich das. Ne? Aber jetzt mal eine ganz doofe Frage, der Typ, der den Polizeichef da spielt oder den Sheriff, ist das der gleiche Schauspieler, der in den Filmen auch den, weil der wird ja die Figur... nimmt ja kein gutes Ende.
Moment
mal, es gibt doch in dem Original, also in den Filmen, da gibt es doch diesen Bully, diesen Typen, der die Kinder immer drangsaliert. Das spielt ja in den 80er Jahren. Dieser fiese Typ, der die immer drangsaliert. Und
das
der
ist ja kein
doch,
Cop. Der Sohn des Bullen.
Ja.
Der Sohn.
Ja.
Der wird dieser Typ sein, der später von S übernommen wird und versucht, die alle mit Messer umzubringen.
Ja, ja, genau.
Das ist der Sohn.
Genau, genau.
Na, es gibt mehrere berühmte Sheriff-Charaktere in S, ist eigentlich keiner. Es gibt den Sheriff Alan Pangborn, der ist in einem anderen Universum. Der ist nämlich in Bangor, Maine.
Ja.
Und Alan Pangborn hatte unglaublich viel zu tun, zum Beispiel in The Dead Zone, das Attentat, oder aber in Needful Things, da war, glaube ich, auch Alan Pangborn, das ist so ein Sheriff, der ein bisschen woanders verortet ist und seine eigenen Probleme hat. Und da hast du keinen, die Polizei als solche ist nicht hilfreich in Derry.
Nee, überhaupt nicht.
Aber der Sohn von dem wird das. Der Sohn wird dieser Messerstecher.
Ganz genau.
Meines Wissens.
Genau. Und der kommt doch dann auch in eine Irrenanstalt.
Der kommt in die Irrenanstalt und dann spricht der fahle Mond mit ihm
ja,
und
ja,
gibt
ja,
ihm ein
ja,
Messer.
Richtig, ganz ja, genau. Und das ist dessen Vater. Ja, ganz
also
genau.
Das macht er sehr, sehr schön. Er spielt Variationen durch, er gibt uns neue Bilder.
Ja.
Stichwort Gurkenglas, Stichwort, ne?
Ja, ja.
Oder auch, wenn man das erste Mal unten im Keller dann quasi... Ich fand die Szene auch ganz toll, wo Dick Halloran in diesem Hubschrauber, ich meine, das ist ja vollkommen absurd, mit dem Hubschrauber beim Gelände zu fliegen, während er... diese Steinschleuder betastet, befingert und dann diese Vision kriegt und fast aus dem Hubschrauber läuft. Das ist ja auch richtig daneben.
Ja.
Und dann das erste Mal S trifft und S sagt, wer bist du?
Ja.
Sag ich nicht.
Ja,
vor allem aus dem Hubschrauber. Also super.
Ja, ja.
Ganz toll.
Also mir gefällt das auch total super. Ja. Und ich finde das auch toll, dass wie elegant sie wirklich... um das bekannte Gewebe, sag ich jetzt mal, Neues gebaut haben. Und
ja.
Das ist wirklich schön. Toll.
Also, mag ich sehr, sehr gerne.
Ja, und wenn du jetzt die zwei Folgen geguckt hast, dann sind wir ja schon in der Mitte. Also ich bin echt gespannt, wohin das führt. Also ja. Dann habe ich gesehen, das ist vielleicht so ein kleiner Miniserien-Tipp, weil das ist ja auch mal ganz nett, mal eine Serie zu sehen, die, wo man weiß, das hat nur so und so viele Teile, da muss ich mich jetzt nicht für verpflichten. Das ist Mord in der Familie. Und zwar ist da der Ursprung ist eine, also die Murdoch-Familie oder Murdoch, ich glaube, so wird sie ausgesprochen, ist eine Anwaltsfamilie, und zwar in North Carolina oder so, eine, die da praktisch alles so dominiert haben, also die auch das Recht so ein bisschen das so für sich ausgelegt haben. Und die, innerhalb dieser Familie gab es dann merkwürdige Todesfälle. Und das Ganze basiert auf einer Podcast-Serie, Murdoch Podcast und auf eine... Dokumentationsserie, die bei Dokumentationsserie, die bei Netflix läuft. Von daher kannte ich den Fall schon, aber es war jetzt wirklich mal zu sehen, wie das so praktisch als Serie so dargestellt wird. Und es läuft bei Disney Plus, kann ich sehr empfehlen. Also für alle True Crime Fans unter euch ist das absolut, sollte man sich angucken. Und wie gesagt, es hat nur, ich glaube, 8 Folgen oder so. Also man kommt da relativ gut durch.
Sehr schön.
Was hast du denn gesehen so eigentlich?
Im Flugzeug habe ich nochmal Superman geguckt.
Ja.
Weil bei dem Flugzeug keinen Spaß macht, wird dir sofort übel.
Ja.
Und dann bin dann einmal durchgegangen durch die Business Class und habe festgestellt, dass 90% aller Leute, die den Film gucken, Top Gun Maverick. Da kann ich auch direkt kotzen.
Ja.
Verstehst du, was soll das denn? Die haben alle Top Gun Maverick geguckt auf ihren Monitor und dachte mir, Junge,
das ist ja interessant. Ich habe immer gedacht, Fluglinien machen um Filme, wo Flugzeuge abstürzen, in irgendeiner Art und Weise machen die einen großen Bogen.
Stürzt ja kein Flugzeug ab.
Aber es wird doch sicherlich eins abgeschossen. Ich meine,
ja, gut, ich meine, die müssen ja einmal in der Not landen oder sowas, ne? Zum Schluss mit Miles Teller.
Ja.
Miles Teller und seinen Gabeln.
Ja.
Aber das ist, die haben den alle geguckt, da im Flieger.
Ja. Ich dachte, okay.
Ich habe inzwischen versucht zu schlafen und hatte das Gefühl, ich habe wirklich geschlafen auf dem Hinflug nach New York. Und meine Uhr sagte, ja, hast du gut gemacht, 21 Minuten. Ja. Völlig gerädert, auf meine eigenen Tränensäcke getreten. Ey.
Ja. New York, die New York-Geschichte, dazu kommen wir gleich. Was ich noch ganz gerne erzählen möchte, ist, ich habe es in der letzten Folge angedeutet, dass diese Dokumentationen anstehen. Und die gibt es jetzt, die laufen jetzt tatsächlich. Und zwar als allererstes Stilla und Mara, Nothing is Lost. Eine wunderbare, intime Dokumentation von Ben Stiller über seine Eltern, die ja beide aus dem Jerry Stiller kennt jeder aus, wie hier in Deutschland vor allen Dingen, aus King of Queens, aber auch aus Seinfeld und vielen, vielen anderen Rollen. Seine Frau Ann Mara, die kannte ich aus Fame. Da hat sie diese verhärmte, super, super taffe Mathematiklehrerin gespielt, aber auch noch aus ganz vielen anderen Filmen. Ist eine ganz, ganz tolle Dokumentation, wie ich finde, ist bei Apple Plus. Dann habe ich gesehen die Dokumentation über Marc Maron, dem Stand-Up-Comedian und auch Podcast-Pionier, der mit What the Fuck, mit seinem What the Fuck-Podcast, ich glaube, der ist jetzt nach 13 oder 14 Jahren, haut der jetzt auch im Sack und wirft einen Blick zurück. Und in dem Podcast geht es natürlich um seine Karriere, es geht um, wie der Podcast entstanden ist, nämlich während der Covid-Zeit und während der Pandemie. Und es geht aber auch
der um... Der Podcast ist entstanden während der Pandemie und
nee, das kann ja nicht
14
sein.
Jahren in Sack.
Nee, das kann ja nicht sein,
das stimmt. Schön.
Nee, also er hat mit dem Podcast hat er eher angefangen, aber da hat er es richtig Fahrt aufgenommen oder so, irgendwie so, sonst dümpelt er das nur so vor sich hin. Und es geht aber auch ganz viel um Trauer, weil während der Zeit, wo dieser Dokumentation gemacht wurde, ist ihm seine Lebensgefährtin ist gestorben und ja, genau, die ist gestorben während der Pandemie. Hm. Aber nicht an der Pandemie, also nicht an Covid, sondern
woran auch immer Menschen sterben,
ganz genau. Das
ist schrecklich.
Es ist eine ganz fantastische Dokumentation, ich habe großen Spaß gehabt. Leider hier in Deutschland nur über VPN zu sehen. Die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dann, wo ich schon mal das VPN hatte und habe ich mir gleich mal die ganzen Dokumentationen angeguckt über Saturday Night Live. Die feiern ja gerade 50-Jähriges. Und das ist
unbegreiflich.
Wirklich unbegreiflich. Weil ich habe noch ein T-Shirt zu Hause. Da war ich mit meiner Mutter in New York das erste Mal. Da war Saturday Night Live, ist da 25 geworden. Das ist jetzt ein absolutes Retro-Shirt.
Dann wasch das T-Shirt jetzt mal.
Das ist gewaschen.
Okay.
Und auf jeden Fall unfassbar, wie diese Show wirklich immer noch läuft tatsächlich, weil die ist ja teilweise gar nicht so lustig. Und doch hat sie uns, also die Sketche, die landen nicht immer, vor allen Dingen, ich glaube, auch in Deutschland nicht so richtig, weil wir sind mehr so, unsere Sketche sind, glaube ich, alle so auf Pointe gearbeitet. Ich habe das Gefühl, das kennen die in Amerika gar nicht. Da dümpelt das dann so aus, da geht ein Sketch 6 Minuten lang.
Ja, die arbeiten stark mit dem Was-wäre-wenn-Prinzip. Also einfach, die sagen, ey, lass die doch einfach mal in diesem absolut schrecklichen kalifornischen Akzent miteinander reden.
Ja.
Nur Trivialitäten,
wie
so eine klassische Klischeefamilie. Und das ist dann halt lustig, weil die sich dann so verlieren auch.
Ja.
Oder lass uns einfach diesen einen Archetyp nehmen oder lass uns diese Gruppe nehmen von Leuten, die von UFOs entführt wurden.
Ja.
Und die sollen, wir setzen einen Promi dabei und die sollen da was von sich geben. Wir schreiben das. Das ist dann auch trotzdem lustig, weil es ist in sich lustig und dumm. Und dann hast du halt so tolle Sachen wie Chris Walken öffnet die
Cowbell.
Tür. Cowbell sowieso, aber er öffnet die Tür, weil draußen ist Volkszählung oder eine Umfrage. Und er redet nur Müll über seine Pflanzen. Fantastisch.
Ja,
da gibt es schon sehr, sehr viele gute Sachen.
Also da gibt es sehr viele gute Sachen.
Und wir sich darin fallen lassen. Es ist halt eher absurder Humor, der sich selbst bedient und sich selbst gefällt und dadurch funktioniert, als dieses
genau. Und
lebt viel von den Charakteren, lebt viel von Will Ferrell.
Von diesen ganzen Künstlern von Anfang mit John Belushi, mit Chevy Chase und Dan Aykroyd und dann die Will Ferrell.
Will Ferrell, wo keiner sich an den Riemen reißen kann. Jimmy Fallon schafft es nicht einmal, 5 Minuten.
Der hat es nie geschafft. Der hat es nie geschafft, ernst zu bleiben. Er war immer der Erste, der anfing zu grinsen und sich dann da durchquälen musste und so. Also wir haben verschiedene Eras gehabt, also in Saturday Night Live und ganz, ganz tolle Autoren auch, die daraus erwachsen sind und natürlich auch ganz tolle Charaktere, wie zum Beispiel Blues Brothers.
Ja.
Die waren ja, das war eine Aufwärmnummer, war das, von John Belushi
und Dan Aykroyd. Die Blues Brothers, die alles Mögliche.
Ne?
Alles
und die Ghostbusters und alles, obwohl Ghostbusters jetzt nicht, aber sehr viele. Wayne's World zum Beispiel ist auch, der Ursprung ist ein Saturday Night Live Sketch oder eine Sketch-Serie. Ne? Und von daher, man hat Saturday Night Live sehr viel zu verdanken. Und ich meine, es gab ja eine Zeit lang gab es ja auch, oder einige Jahre gab es ja auch RTL Samstagnacht, für die ich auch geschrieben habe. Und das war schon, das kam der Sache schon sehr nahe. Aber diesen Grind, den die wirklich haben, und in der einen Dokumentation erfährst du wirklich, wie das ist. Montags geht's los. Dann kommt der, dann kommt der Star, der diese Woche dran ist, John Malkovich. Okay, dann setzt du dich mit John Malkovich zusammen. Dann redest mit dem, dann pitchst du dem Ideen, hunderte von Ideen. Dann kristallisieren sich da ein paar raus und dann wird weitergemacht. Und da gibt's ja diesen berühmten Satz von dem Produzenten und Showrunner von Saturday Night Live. Die Show startet nicht, weil sie fertig ist, sondern weil es 11.30 Uhr ist.
Ja.
So. Und das ist da Programm. Also in dem Zusammenhang gibt es bei Netflix, gibt es ja hier auch, glaube ich, bei uns in Deutschland, Saturday Night, den Spielfilm. Also wer wirklich erfahren möchte, wie es mit Saturday Night Live angefangen hat, der ist damit super bedient. Und weil so chaotisch ist das wirklich alles passiert.
Ja.
Und also ich mochte die ganzen Dokumentationen auch hier. Eine Dokumentation nur über den Autor Jim Downey, der wirklich die legendärsten, zum Beispiel kennst du diesen Chippendales mit Patrick Swayze? Und und den hat der geschrieben. Ja,
Patrick Swayze und dem leider
verstorbenen
Chris Farley.
Ja, dem legendären Chris Farley, der ja denselben Weg genommen hat wie John Belushi. Also von daher, ja, Legenden, wirklich. Also ganz, ganz toll. Und wer ein VPN hat und ein bisschen Geld über, der sollte sich da bei Peacock mal für einen Monat, und dann kann man diese ganzen Sachen durchbingen. Das ist schon sehr, sehr schön. Also das macht schon sehr viel Spaß. Dann möchte ich tatsächlich noch, wir haben Videospiele am Anfang gehabt, jetzt noch drei Buchtipps. Und zwar, jetzt zu Weihnachten kommen ganz viele Autobiografien raus.
Was immer schön ist.
Ja, was ich immer sehr, sehr geil finde. Und gerade auch von Komikern. Und das erste ist nicht von einem Komiker, aber von einem Regisseur, den ich sehr, sehr schätze, und zwar Cameron Crowe. Das war der Regisseur von Say Anything, von Singles, von Hawaii, glaube ich, hieß der eine Film. Der war nicht so erfolgreich. Aber auch von einem meiner absoluten Top-5-Filme, und das ist Almost Famous. Genau. Und Cameron Crowe, das Besondere an dem war, der in Almost Famous erzählt er so ein bisschen, der ist sehr autobiografisch, der Film. Und er erzählt ja praktisch eine Geschichte, wie er als 16-Jähriger schon Reporter wurde für das Rolling Stone Magazin und dann praktisch wirklich mit den Rockbands teilweise mitgefahren ist. Auf jeden Fall ganz, ganz fantastischer Film. Und das Buch ist praktisch eine Erweiterung von dem. Also wer Almost Famous mochte und überhaupt so diese Zeit der 70er Jahre, der großen Rockbands wie Pink Floyd und den Allman Brothers und worauf Almost Famous auch basiert, der ist mit diesen Memorien oder wie sagt man?
Memoiren.
Super aufgehoben. Und das Buch heißt Uncool. Memoir von Cameron Crowe. Ich weiß nicht, ob es hier in Deutschland erscheint. Keine Ahnung. Aber
ich habe jüngst die Anthony Hopkins Biografie erhalten. Handsigniert. Und tatsächlich die von Tim Curry. Handsigniert.
Auch. Und
darauf bin ich sehr stolz, ja.
Ja. Bedeutet dir das so viel, das Handsigniert?
Ja, ehrlich? Das bedeutet mir viel.
Okay.
Ja. Ja, weißt du, der Punkt ist, dass man signiert ja selber auch Bücher. Ich kann mir nicht vorstellen, dass den Leuten das viel bedeutet, wenn ich den Buch signiere. Also ist schwierig, ne?
Naja, es wird die gleiche Mechanik sein wie bei mir.
Nein, wir reden hier von Anthony Hopkins. So, aber ich selber sammle gerne signierte Bücher, sehr. Also wenn es liebe Kollegen und Kolleginnen gibt und nicht binäre Kollegen und Kolleginnen, die mir gerne mal ein signiertes Buch schicken wollen. Ich freue mich darüber sehr. Und ja, ansonsten habe ich es geschafft zu ersteigern. Ein Originalautogramm von Michael Caine, darüber habe ich mich auch sehr gefreut.
Ja.
So.
Ja, das ist wirklich
und,
toll.
Und das ist so das, was ich jetzt mache. Und ich lese tatsächlich diese Anthony Hopkins Biografie. Ich kann das in Englisch, das ist ganz gut.
Ja, echt?
Ja.
Ja, aber obwohl das ja hundertprozentig auch auf Deutsch erscheint. Wahrscheinlich sogar noch vor Weihnachten. Genau. Und apropos.
Das Hörbuch liest, habe ich auch reingehört, Kenneth Branagh.
Ja.
Boah.
Ja.
Ja, mach das noch ein bisschen manierierter, dann flippe ich aus, ehrlich.
Okay. Das Hörbuch übrigens von...
ich glaube, ich stehe die ganze Zeit so vorm Mikrofon. Aber es ist trotzdem gut.
so theatralisch. Ja. Ja. Das Hörbuch von Uncool wird gelesen von Cameron Crowe selber. Und ich muss sagen, das ist richtig, richtig geil, weil du merkst, der kommt da... Wie gesagt, er erzählt super viel von seiner Familie. Und da kommen manchmal Erinnerungen hoch oder er erzählt von Begebenheiten. Ja. Und man merkt, dass ihm das wirklich nahe geht. Also man spürt das förmlich. Und auch das Hörbuch kann ich 1:1 empfehlen. Übrigens, weißt du, wer auch ein super großer Autogrammsammler war oder noch ist? Judd Apatow.
Echt?
Und Judd Apatow, der hat nämlich jetzt auch ein Buch rausgebracht. Das ist so ein Klopper. Das heißt Comedy Nerd. Mhm. Und da ist wirklich seine Karriere von Anfang an mit Adam Sandler groß geworden und seine Liebe zur Comedy und wen er alles interviewt hat. Der ist ja praktisch so der auch aus einem reinen Interesse heraus hat er einfach gesagt, so, ich bin hier von meiner Schülerzeitung, Herr Seinfeld, ich möchte Sie mal interviewen. Ja. Aber der Grund dahinter war einfach nur, er wollte Kontakt haben mit diesen Menschen, mit diesen Künstlern und er wollte von denen lernen und er wollte wissen, wie machen die das, wie kriegen die das geregelt, also das Publikum so auf ihrer Seite zu bringen. Also ein ganz fantastisches Buch mit sehr viel Leseranteil, aber der größte Teil sind wirklich Fotos, Erinnerungsstücke, ist echt ein Klopper, ist ein super schweres Buch. Und dann bin ich noch durch Zufall hier durch unseren lieben Kollegen Benny, der hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass es ein Buch jetzt erschienen ist zu der Serie Curb Your Enthusiasm oder ich glaube auf Deutsch Enthusiasm.
Lass
auf Deutsch,
es Larry.
Lass es Larry.
Boah.
Mit Larry David. Da gibt's jetzt, weil die Serie, die ist ja jetzt auch vorbei, und da gibt's ein Buch, Nothing Learned. Heißt das Buch und da geht es wirklich so ein Making-of-Buch. Also wie ist die Serie entstanden, wer ist überhaupt Larry David und vor allen Dingen, was für mich total interessant war, weil es gab ja nie wirkliche Drehbücher. Es gab immer nur Outlines von der Handlung und dann die Darsteller haben ja dann meiste Zeit improvisiert. Und das hat mich immer interessiert, wie das funktioniert, wie sehen diese Outline aus und jetzt weiß ich's. Also ist auch ein Coffee-Table-Book, ein Riesenklopper über die Larry-David-Serie Curb Your Enthusiasm.
Enthusiasm.
Lass es, Larry. Thorsten, worauf ich habe das jetzt speziell für mich auch, du hast mir schon ein paar Kleinigkeiten verraten, aber der größte Teil, da bin ich jetzt gespannt drauf. Und zwar...
Was willst du wissen?
Du warst in New York. Ja, als erstes, lass uns ganz von vorne anfangen. Wie kam es überhaupt dazu? Thorsten.
Es kam so, Felix Lobrecht war letztes Jahr in New York und ist da aufgetreten. Sehr, sehr erfolgreich, weil Felix Lobrecht ist auch wer in New York. Selbst die New York Times hat ja mal über ihn berichtet. Das ist schon, ne, muss man echt sagen, der Einfluss und Status von Felix Lobrecht. Ne? Outstanding. Und er ist da sehr erfolgreich aufgetreten in New York, in der Sony Hall, 43., 44. Straße am Broadway, so ein bisschen am Rand. Und er hat zu mir gesagt, Sträter musst du nächstes Jahr auch machen. Mach mal nächstes Jahr auch. Ich sag mal, du machst das auch. Ich sag, ja, dann mache ich das auch. Klingt geil. Daraufhin hat sehr schnell der Veranstalter Matthew Kontakt aufgenommen mit der Agentur und Pipapo und Tritratrullala und machen wir so.
Ja.
Ja. Ja, und dann stand der Termin einfach fest so. Ja. Und dann habe ich den Termin weitestgehend ja weggedrängt. Wie man so Termine wegdrängt, die ein Jahr weg sind. Und dann war er jetzt. Also habe ich mir meine beiden Bubis geschnappt hier, Olli und mein Sohn, und habe gesagt, komm, ne, fliegen wir hin. Ich hasse das ja, nach New York zu fliegen. Ich liebe es, in New York zu sein, aber dahin fliegen ist das zum Kotzen, ehrlich.
6 Stunden
fliegen im Allgemeinen. 8,5.
8,5?
8,5 hingegen, wind 7,5 zurück oder 6,40 zurück.
Okay.
So.
Ja.
Und das alles aber auf nett. vernünftige Sitzkategorie, damit ich nicht eingeklemmt bin. Ich liege gerne, wenn ich Angst habe. Obwohl ich nicht mehr so Angst habe, muss ich auch sagen. Und hingeflogen, angekommen, New York schön. Man kommt an, man denkt sich sofort, alles klar. Es ist so, ich kann nicht beschreiben, was die Stadt mit mir macht. Wirklich nicht.
Ja, ja.
Bin ruhiger, wenn ich zurückkomme. Ja, dann angekommen und sofort gedacht, ich habe im Anfall von Genialität ein Hotel am Times Square genommen. Ich allerdings eine Suite ganz oben, also nicht eine richtige Suite, aber auch teuer, aber jetzt nicht so übertrieben. Also klein, wie da alles klein ist, aber so rundum verglast, sodass du komplett die Motten kriegst von morgens bis abends, weil du die ganze Zeit auf die Stadt runterstarrst.
Wie geil.
Ne? Die ganze Zeit, du kannst auch nur Hans Zimmer hören dabei. Geht nicht anders, kannst nichts anderes hören. Und da immer alles abends aufwendig zugezogen, sonst kriegst du ja kein Auge zu, ne? Weil die ganze Zeit die Stadt reinballert und rumbrüllt.
Ja.
Und so in der 40. Etage hast du dann auch so Ruhe gehabt, ne?
Ja.
Da hast du nicht mehr wie, 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 pi, 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 pi. War auch nur die 32. fällt mir gerade ein. Und waren wir alle im selben Hotel. Und am nächsten Tag hatte ich einen Termin beim deutschen Generalkonsulat. Der deutsche Generalkonsul hat zu Schnitzel geladen, auch in so einem Empfangsraum, der ebenfalls rundum verglast war mit Skyline. Man kriegt da die Nase auch nicht von voll. Da haben wir über ein paar Sachen geredet, die wir...
Aber wie kam es denn dazu? Ich meine, ist,
oder
ist
das... Oder ist das nett? Weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Einfach, du bist Deutscher und du kommst jetzt hier ins Konsulat.
Vielleicht. Ja, ich glaube nicht, dass jeder Deutsche ins Konsulat kommt, aber irgendwas hat damit... Vielleicht Kultur, dies, das.
Ja, okay.
Ich weiß es nicht, hat mich jedenfalls gefreut.
Ja.
Sind wir dahin, so mit richtig schön, weißt du, durchleuchten und Besucherausweise und Pass abgeben und so eine Scheiße. Ja. Das war sehr schön. Und dann war ich am nächsten Tag, wir sind viel gelaufen, ne? Das ist ja immer das, ich laufe dann immer wie so ein HB-Männchen. Das ist auch nicht jeder für gemacht, ne? Und dann habe ich angefangen zu sagen, komm, wir machen Uber, aber Uber, wenn du mal zum Essen fahren musst nach Brooklyn, so, weil der Veranstalter geladen hat, weil dann Hazel auch angekommen ist zwischendurch mal.
Hazel Brugger ist auch aufgetreten,
dabei, ja. Die ich aber kaum gesehen habe, nur zweimal ganz kurz. Dann musst du sagen, fahren wir nach Brooklyn für $100. Und dann wurde mir zu blöde. Die Stadt ist sowieso teuer wie die Sünde, ne?
Mhm.
Ich habe nie im Hotel gefrühstückt, weil ich da irgendwie die Kurve gar nicht gekriegt habe. Ich bin immer um die Ecke, war so ein Diner und wir reden von morgens um 7 aufstehen. Stehe morgens um 7 auf der Straße, setze mich auf den Gepäckwagen draußen, stecke mir eine Kippe an mit einem Kaffee für $7. Es wird allgemein akzeptiert, dass ich da immer saß in meinem Mantel mit Sonnenbrille und Kopfhörern und eine Kippe geraucht habe auf so einem Gepäckwagen. Das war, da haben die gesagt, ja, das geht, optisch ist das gar kein Problem. Ne, okay. Meinen Haschpappis. Und dann bin ich rübergegangen in die Ecke, in so ein Café, in so ein Diner, die mir schon am zweiten Tag wortlos gemacht haben, Pfannkuchen mit Rührei und Bacon.
Ja.
Das hast du gegessen für $17, eine absolute Unverschämtheit. Und dann warst du soweit klar. Und am zweiten Tag hat Elton dann geschrieben, hier unser Freund Elton, der auch gesagt hat, ich komme nach New York. Elton ist so ein bisschen dahingehend fun-orientiert und interessiert. Der hat mir einfach mal vor ein paar Wochen gesagt, als wir zusammen was aufgezeichnet haben, ich komme da auch hin, finde ich interessant. Ja, und dann ist das ein reiselustiger Typ. Und dann kam der, da habe ich mich drüber gefreut.
Ja.
Der hat sich ein Hotel genommen am Times Square, da habe ich ein kleines Video drüber gemacht. Richtig am Times Square, hinter so einer Leuchtreklame. Ich weiß nicht, was der vorhatte, aber mega. Und das war auch sehr lustig. Und samstags, also viel durch die Stadt gelaufen, da, wie gesagt, gibt es Videomaterial. Und schon mal langsam sich damit beschäftigt, was denn hier überhaupt Phase ist.
Ja.
Gucken im Kopf.
Ja.
Um auch mal anfangen, so ein Bits so ein bisschen zu machen. Aber dann waren wir, Samstagabend waren wir dann essen. Bei mir hatte sich die Kollegin vor allen Dingen, weil wir beide Models sind, die meine gute Freundin, kann man sagen, gute Bekannte, Lorena Ray, gemeldet.
Ja.
Die mit ihrer Schwester da war wegen einer, ich glaube, H&M-Kampagne. Und sagt, du bist auch in New York. Scheint ja wohl allgemein bekannt zu sein. Und ich so, ja, lass mal was fressen gehen. Ich sage, ja, Elton ist auch hier, mein Sohn ist auch hier, Olli ist auch hier. Ja, ist klar. Dann haben wir Elton gefragt, Elton, wo gehen wir denn essen? Willst du dich? Ja. Der wollte eigentlich, Elton hat eigentlich gesagt, lass uns hingehen zum Intimus von Tim Melzer. Der hat das beste Schnitzellokal. Und der kocht auch zufällig diese fantastischen Schnitzel, wenn man das mag, im deutschen Generalkonsulat. Von daher hatte ich, wie oft soll ich jetzt Schnitzel essen?
Ja.
Der hätte aber auch gar keinen Tisch frei gehabt. Also sagt er, ich habe hier was gefunden, das ist ein echter Geheimtipp, das hat nur gute Bewertung, lass uns das mal machen. Wir gehen zu Tony Di Napoli. So eine Kette offensichtlich. Toni Di Napoli. Geisteskrank. Also, wo ich dann gesagt habe, ja, okay. Ich habe gesagt, Sohn, geh mal rein, sag mal Bescheid, hier kommt irgendwie keiner. Hm. Ne? Elton kam dann um die Ecke gestratzt und ich war schon da und Olli war da. Und meinem Sohn habe ich gesagt, Tisch für sechs wohl, wenn ich mal richtig durchzähle. Ja, und mein Sohn ging rein und sagte, ich brauche einen Tisch für sechs. Und der Typ sagte, der Kellner, du bist aber nur einer.
Ja.
Ja, wir brauchen einen Tisch für sechs. Ja, wo sind die anderen fünf? Ja, die kommen noch. Ja, dann komm rein, wenn alle sechs zusammen sind. Und mein Sohn, safe. Und sind da rausgekommen? dann kamen die alle, dann sind wir da runtergegangen. Platz im Keller. Ich habe so einen Terror, wie in diesem Lokal. Es war nicht möglich, auch nur einen zusammenhängenden Satz zu reden. Elton, den ich ja sowieso schätze, das ist so, der setzt sich beim Italiener hin und sagt, boah, Italiener, das ist wirklich, das ist der klassische Italiener. Ich nehme Sangria. Ich denke mir, yo, dann nehme ich Cevapcici. Weil wenn du schon mal beim Italiener bist, ne,
ja.
So, dann hat er sich Sangria geholt, alle mal getrunken und dann haben wir alle bestellt und dann sagte der Kellner schon, so gebrüllt,
ja.
Ne, das sind ein bisschen größere Portionen, ich würde da nicht allzu viel von bestellen. Und das war wirklich komplett geisteskrank, was die für Trumps angeschleppt haben. Ja, das sind hier, das sind Pasta in Wodka-Soße. Was ist hier los? Ne? Cola wirklich aus kniehohen Kübeln, wo ich dachte, eieiei. Ich habe mir einen Gin Tonic bestellt, der hat wirklich geschmeckt wie Pinselverdünner. So was habe ich, also man verdünnt ja keine Pinsel, aber wirklich wie Pinselreiniger. Ich denke, das kannst du nicht trinken. Wahnsinn. Und dann hat man da gesessen und es war so geisteskrank laut. Und alle fünf Minuten hat unten im Keller einer, wie gesagt, irgendwas, Geburtstag, Beschneidung, weißt du, die eigene Beisetzung, seine persönliche Ausweidung, das ist die Autopsie von Tante Guste, alles mögliche. Und immer wurde geschrien, es wurde gesungen, es wurde irgendeine Torte reingetragen oder es wurde auch keine Torte reingetragen, dann haben die wohl gefaked. Das war wirklich, mir lief so ein dünnes Rinnsal Blut aus den Ohren, dann kam der Nachtisch und dann habe ich, wie gesagt, das war halt, da habe ich dann so ein kleines Comedy-Bit darüber gemacht, wie unfassbar laut das war. Und dann sind wir anschließend noch über so einen Weihnachtsmarkt gegangen, 20 Minuten, wo wirklich, da darfst kein Alkohol trinken, da darfst nicht rauchen. Da habe ich dann mal einen Glühwein getrunken, so etwas so viel, bis Elb mich angestoßen hat, den Rest habe ich mir auf meinen Mantel gekippt. So.
Mhm.
Ne? Und den dann rausgeschrubbert mit Feuchttüchern den ganzen Tag. Also kein Glühwein getrunken einfach.
Ja.
Und dann war das schon wieder gut. So. Und
ja.
Dann Sonntag, so, das war so, dann ist so ein Abend, aber auch wie bei alten Leuten, um 11 vorbei. Ne? Weil du bist um 7 aufgestanden.
Ja, ja,
ich habe gelebt wie meine Oma. Um 7, ey.
Ja, da bist du durch.
Um 11 Uhr habe ich gedacht, boah, ist schon 11 Uhr, Junge.
Ja.
Ach, WDF4 an und dann unter die Heizdecke. Ich war völlig am Ende.
Ja.
Morgens um 7 Uhr aufgestanden und gesagt, liebe Freunde, liebe fußlahme Freunde, ab jetzt fahren wir U-Bahn. Ne? Ich habe den Bogen raus.
Was ja für dich echt, ne? Also das, als wir in London waren, die zweimal, da habe ich ja gesagt, bitte lass uns mit der U-Bahn fahren. Nein, wir fahren mit dem Taxi. Das
spielt uns die Seele, wir fahren mit dem Taxi. Aber da bin ich U-Bahn gegangen, da habe ich mich reingefuchst, aber richtig eine Stunde hingesetzt, Kippe auf den Gepäckwagen morgens. Sonnenbrille, hab mich richtig reingefuchst. Port Authority, da nehmen wir, zack, 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 zack.
Es geht, wenn du es einmal begreifst, dann ist das super einfach.
Alles gecheckt. Ich liebe es,
ja,
mit der New Yorker U-Bahn zu fahren. Punkt. Und dann sind wir zum Central Park West, oben im Museum of Natural History, nicht reingegangen, weil es war Flohmarkt.
Mhm.
Großflohmarkt.
Mhm.
Über den Flohmarkt geeiert, sehr genossen, über den Flohmarkt zu gehen. Ich liebe es generell, über Flohmärkte zu gehen. Habe mir dann Ringe gekauft, ein extrem lustiges. Ich habe festgestellt, da das erste Mal, dass ich in Englisch lustig sein kann, weil ich mich bis zum Schreien mit diesem Ringverkäufer unterhalten habe. Ich habe dann da Ringe gekauft. Der hatte Ringe aus Sterling-Silber, die auch irgendwie scheiße sind. Aber ich fand das ganz schön mit den Ringen. Den hat er mir geschenkt, der geht nicht mehr ab. Den schenke ich dir auch. Und ich so, das ist nicht meine, das wird nie abgehen. Das ist nicht meine Größe. Ich werde mit diesem Ring sterben, weil ich die Scheiße nicht abkriege. Die anderen fand ich ganz schön.
Ja.
Dann hat er so einen Ring $100 gekostet, aber die waren so gewogen, aus Silber und zum Stein. Da habe ich so 2, 3 gekauft, damit man sich auch mal was holt. Weil seitdem ich so gegen ADHS behandelt werde, also es gibt immer, oder es gab immer Gelegenheiten, schöne Sachen zu kaufen. Das hat Spaß gemacht, aber mittlerweile bin ich irgendwie davon abgekommen. Und dann kaufe ich mir auch nichts so. Und außer eine Weihnachtskugel mit Batman drin oder irgendwas, so Kleinigkeiten. Ansonsten nichts. Und Naja.
Das war ja, früher war das ja so, New York, wenn da ein Freund hingefahren ist, dann hat man dem immer eine Einkaufsliste mitgegeben. Wir hatten ja nichts. Das war ja, ja. Amazon gab es ja zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und da hat dann immer, mein lieber Kollege Roland, der hat immer brav alles mitgebracht. Das war dann eine Riesenrechnung, aber ist egal, der hat das wirklich alles mitgebracht. Aber als dann Amazon anfing, auch Bücher aus Amerika nach Deutschland zu verschicken, habe ich gedacht, okay, dann hat sich das jetzt erledigt. Ja. Weil das ist bei mir immer, ich gehe immer von einer Buchhandlung in die nächste. Also Buchhandlung und Video. Wie hieß der noch? Planet Video oder wie hieß der noch? Nee, oder Video Check. Am Times Square gab es mal. Und da habe ich mir immer die...
Dingenscheck.
Ich meine, ich hieß, das war nicht Tower Records, aber es war Tower... doch, es gehörte, glaube ich, zu Tower Records. Und da habe ich eine Zeit lang immer in New York meine Videokassetten bestellt, einfach weil es die da eher gab. Und ich habe einen Videorekorder gehabt, der NTSC abspielen konnte, weil... Ne, anders ging es ja nicht.
Ja, und, die Größe stimmt auch, die du gezeigt hast.
Ja, die Größe. Das war so ein Klopper, war das. Und ja, genau. Aber ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit dem Alter zu tun, Thorsten. Man irgendwann denkst du dir auch, will ich damit jetzt...
Was du haben Zeit willst, ist Füße, du willst gehen, du willst atmen.
Genau.
Und du willst da sein und du willst Musik hören dazu passend. Das habe ich ja früher nie gemacht, aber ein bisschen Billy Joel hören und ein bisschen Pianomusik.
Genau,
und
einfach gehen so und gehen. Die...
Auch mal Traurigkeit zulassen.
Ja, und die Atmosphäre aufsaugen.
Irgendwie ja, so, ne? Und die Atmosphäre saugt dich auf und so. Und man viel Kaffee getrunken, auch im Café gesessen und das war schön.
Ja.
Und spazieren gegangen und dann war mein Sohn und hat gesagt, ich gehe zum Friseur und das sah mega beschissen aus. Also, du hast nicht auf mich gehört. Ich sage, brauchst du nicht sagen, kann ich sehen. Seiten auf null, das ist aus wie ein scheiß Backenhörnchen, Junge. Was mache ich denn jetzt? Ja, wachsen lassen. Zeit heilt alle Wunden. Wenn auch nur bei Call of Duty. So, mach. Das ist richtig lustig. Und er hat dann da auf dem Flohmarkt eine ganz, ganz seltene Lederjacke gefunden. In weiß mit so einer Stickerei aus den 90er Jahren, mit so einem Drachen drauf, die wohl ganz was Besonderes ist in der Szene. Wo ich gesagt habe, restauriere ich die auch, weil die jetzt so ganz, die hat ab und zu so Mikrorisse, das mache ich dann noch, ja. Die habe ich schon gereinigt dann im Zimmer. Und dann stehst du auf dem Flohmarkt und sagst, ja, das ist eine schöne Jacke, was willst du haben? Und der Typ dahinter, weißt du, Goldzähne, richtig, 4,50. Ich sag, 4,50 was? Ich habe nur Dollar, Alter. Ja, 4,50. Dann hast du geguckt, die Jacke wurde dann so für $800 gehandelt im Internet und so. Mhm. Dann habe ich den runtergehandelt, das war mega, Phantom runterhandeln. Wir machen glatt 410. Mega. Hm. Kreditkarte. Plus Steuern. 450. Weißt du, so. Und das, trotzdem hat mein Sohn halt diese ewig schwere Jacke mit sich rumgetragen. Und das war schön. Wir sind, also bin ich so in diesen Shopping-Tunnel gefallen. Alles, was mal geholt hast, waren so Feuchttücher oder mal so.
Da ist New York ja auch bekannt.
Labello oder so.
Feuchttücher, ja. und
Medikamente. Junge, ich bin immer bei so einem Blähbauch, wenn er mich so 8 Stunden im Flugzeug sitzen lässt. Oder wenn ich lange im Auto sitze, so eine Pocke. Das ist viel Luft. Ich bin zwar, hab schon wieder 2-3 Kilo zugenommen, muss mich ein bisschen zusammenreißen mit dem Essen. Aber Blähbauch, Hansen. 2 von diesen Kapseln aus diesem Drugstore.
Ja.
Ja. Mit Eigenantrieb durch die Stadt,
ja,
noch nie so einen flachen Bauch gehabt für einen Tag. Ey, Wahnsinn.
Es ist ja auch toll. In New York, da habe ich zum ersten Mal auch gesehen, Mensch, die haben Maloxan auch in verschiedenen Geschmacksrichtungen.
Ja.
Das fand ich richtig toll.
Ja. Die haben auch Melatonin-Gummibärchen, die sind, als hätte George Foreman dich niedergeschlagen. Ja. Also auch das.
Also ich wäre natürlich in New York, ich wäre mal in einen von diesen Grow-Läden reingegangen, einfach nur mal um zu
gucken. Die haben überhand, weißt du, wie viele Grow-Läden die mittlerweile haben?
Ja,
leck mich,
ja,
das
ist ja legal da, also
ja,
die sind schon eine Stufe
jeder
weiter.
Laden. Ja. Überall riecht es nach Käferei, ich rieche das ja gerne, würde das aber nie vertrag das nicht.
Ja, okay.
Und, aber ich rieche es gerne.
Ja.
Und das war schön, so ab und zu riechen, die Leute sitzen da und kiffen subtil, was irgendwie mehr akzeptiert ist, als wenn ich da mit einer Kippe im Raum stehe. Und das, naja, jedenfalls war der Auftritt dann, ich war dann hinreichend nervös, hinreichend.
Weil ja, Moment, bevor du jetzt zu dem Auftritt
Sonntag,
kommst.
Also eingekauft, pipapo.
Ja.
Aber, so beim Friseur gewesen, herzlich gelacht.
Wer war jetzt das Publikum? Also nicht weiß persönlich jetzt nicht, nicht im Detail, aber trotzdem, ich meine, das waren ja offensichtlich Deutsche.
Das waren ein paar hundert Leute, es waren nicht nur Deutsche, es waren auch Amerikaner und es waren auch Deutsche mit amerikanischen Partnern und Partnerinnen.
Okay.
Und es waren so, weiß ich nicht, 200 Leute oder 250, was weiß ich, an den Tischen.
Ja, ja, ja,
okay. Ich kann es nicht sagen, wie viele es waren, ich weiß es nicht.
Okay.
Und ja, die waren da, die Mädels waren da, Lorena und ihre Schwester und mein Sohn und Elton war da und alle haben sich da hingesetzt und die Veranstalter waren da. Zwei, so ein super smarter Wiener, ich komme jetzt wieder nicht auf deinen Namen, ein super smarter Österreicher und sein Kumpel. Das war schon lustig und dann habe ich halt 70 Minuten durchgespielt. Techniker war da und hat gesagt, ja, mach mal was wrong. Ich sage, ja, Roden Dodi. Was ist mit Auftrittsmusik? Sagt er hier, bam. Und dann so, ich so, wann jetzt? Jetzt raus. 70 Minuten durchgeknechtet, hatte mir so einen kleinen Zettel geschrieben, jetzt verstehe ich, wofür der Barhocker ist, und ein bisschen geguckt, dass ich nicht komplett wegkomme und habe dann statt 70, 80 gemacht, aber das geht ja scheinbar auch und das war gut. Also schön innere Klammer, ein bisschen was aus New York erzählt, das ist ganz gut gelaufen und ja, dann war ich fertig mit dem Auftritt und war davon beseelt, ich war davor des Todes nervös.
Mhm.
Weil du ja immer Angst hast, dass du irgendwas machst, wo die Leute sagen, wüsste ich jetzt nicht. Also wenn ich reinscheißen will, dann vielleicht in Hamm. Nee, will ich auch nicht. Die Leute sollen auch zufrieden sein.
Ja, klar.
Aber nicht in New York.
Ja.
Ne, New York. War das ihr erster Scheißauftritt in New York, Herr Sträter? Ja, das war mein erster Scheißauftritt. Aber es war ein ziemlich guter Auftritt.
Ja. Nein, also ich hab mich da auch echt für dich gefreut. Und,
ich mich auch.
Weil
weißt du, das bist du. Du bist ein Typ, Gary. Darüber habe ich so ganz viel nachgedacht. Auch gestern wieder. Der sich für mich freut. Das ist schön.
Ja, also, weil gerade.
Die meisten freuen sich für sich selbst, weißt du? So, ich freue mich für mich, also, ich freue mich ja vor allen Dingen, weil man immer so in sich gekehrt ist. Nicht nur in sich gekehrt, auch in sich gewandt, auch ich bezogen. Und dann freue ich mich auch gerne mal für mich, wenn was gut läuft. Aber dass du dich für mich freust und das formulieren kannst, ist sehr schön.
Weil ich genau weiß, dass wir, was New York angeht, so eine dieselbe Sensibilität haben.
Ja.
So. Und von daher weiß ich, was mir das bedeuten würde, wenn ich in New York auftreten könnte. Irgendwie, wenn wir einen Live-Podcast in New York machen würden oder was auch immer. Das wäre Meilenstein. Ne? Ich meine, okay, vielleicht habe ich den Hang dazu, das ein bisschen zu hoch zu hängen.
Nein.
Aber ich finde das trotzdem ganz, ganz toll.
Sachen wie New York machen mir immer klar, dass ich will immer das Glück erlangen, zum Beispiel in New York sein, aber ich will nichts dafür tun. Also hinfliegen zum Beispiel will ich nicht. Hm. Vielleicht ist das... Dass es so ein bisschen die Essenz meines Lebens ist, dass ich immer Glück fühlen will, aber richtig was dafür machen will ich nicht.
Ja, gut.
Weißt du, und dann denke ich mir immer so, dann habe ich mir immer gedacht, ja, ich könnte die Welt doch zu einem besseren Ort machen, indem ich dies mache und das mache. Und jetzt ist mir klar geworden, vielleicht ist die Essenz meiner Existenz, dass ich versuche, einfach Dinge nicht zu verschlimmern. Weißt du, was ich meine? Es reicht vielleicht, Dinge nicht zu verschlimmern.
Das stimmt,
ja. So, wenn ich es schaffe, Dinge nicht zu verschlimmern, ist schon mal viel gewonnen.
Ja.
Naja, jedenfalls... War der Auftritt gut? Montags hatte ich dann einen Podcast in Brooklyn, was sehr schön war. Ein Reisepodcast bei Eric. Und Eric, Deutsch, lebt also da. Erich lebt da sehr, sehr schön mitten in Brooklyn. Auch wunderschön, wie schön der lebt.
Der hat da so eine Lass mich raten, Loft.
Nee, nicht Loft. Eine ganz normale Wohnung, aber eine Wohnung in schön auf zwei Ebenen. Auch teuer. Für unsere Verhältnisse. Ja. Ne? Aber jetzt nicht so teuer. Er wohnt da mit seinem Partner. Wunderschön. Alles Buntglas scheint. Wunderschön. Wunderschön. Parkettboden. Ja. So schön, dass sogar mein Sohn Fotos gemacht hat, wie schön die Wohnung ist. Ey, Wahnsinn. Ich habe gesagt, der leckt mich am Arsch. Hast du eine schöne Wohnung. Und dann hast du da mit dem gesessen, Podcast und hast den üblichen, ich neige dazu, immer den gleichen Quatsch zu erzählen, wie ich an der Arbeit rangehe und pipapo und was der neue Programmtitel soll. Ja, das der neue Programmtitel ist die Zyklopen von Saint-Tropez.
Was soll denn der Titel? Was ist denn das für ein Titel?
Genau.
Ja.
Genau, was ist das für ein Titel? Ich löse das dann entsprechend auf nächstes Jahr.
Okay.
Wenn ich es weiß. Aber nein, ich löse es doch auf. für den habe ich mich halt entschieden. Und auch weil ich was ausprobieren wollte.
Ja.
Das löse ich vielleicht auch mal auf.
Und, ich bin sehr gespannt.
Ja. Und das läuft übrigens sehr gut im Vorverkauf, wurde mir gesagt, atemberaubend wohl. Und naja, wie dem auch sei. Und dann haben wir einen Podcast gemacht, und ist mir während des ganzen Geplauders und Gequatsches und Reisen in New York und was mir das bedeutet. Manchmal habe ich so Momente, wo ich einfach nur plapper. So, laber, laber, laber. Das ist ja dann New Yorker Hochhäuser, New Yorker Filme, Batman. Mhm. Und manchmal wird mir klar, was Dinge wirklich bedeuten. Wirklich mir bedeuten. Und dann habe ich da gesessen mit dem und Kaffee getrunken. Und wir waren zwischendurch kurz auf dem Dach dieses Hauses, um mir eine Zigarette zu rauchen. Und sind wieder runtergegangen.
So Skyline hast du?
Naja, nee, ist schon Brooklyn, mehr so Feuerleiter, Backstein.
Naja, aber von Brooklyn aus hast du ja einen wunderbaren Blick auf die Skyline.
Ja, aber das ging um das Haus gegenüber. Da habe ich ein schönes Foto gemacht. Du hast so selten Gelegenheiten aus einer Höhe, ein Foto zu machen von der Front, dass ich mir ins Schlafzimmer hänge oder so. Mhm. Und dann habe ich aus seinem Erkerfenster geschaut und ihn gefragt, heißt das Erker? Das ist ein Erker. Ja, das ist ein Erker. Raus auf Brooklyn, diese leisen Geräusche gehört und habe mir gedacht, guck mal, das ist, du alter Knacker, du sitzt jetzt hier mit diesem jungen Mann, der alles möglich schon gemacht und gesehen hat und machst einen Podcast übers Reisen in Brooklyn und guckst aus dem Fenster und draußen ist Brooklyn und das ist schön. Mhm. So, das war, habe ich mir gedacht, das für einfach für diesen Moment hat sich dieser Podcast schon gelohnt, so eine ganze Rumgurkerei da, weißt du? Ja. Und das war toll. Am nächsten Morgen war ich dann wieder im Generalkonsulat, hab da was geregelt. Und dann habe ich mich vertan mit dem Rückflug. Ich war mir ziemlich sicher, dass ich Dienstag schon wieder zurückfliege, weil ich will da jetzt auch nicht den Verkehr aufhalten. Ne? Ich denkst du, auftreten, machst deine Sachen und dann wieder.
Ja.
Ja, war aber nicht. Olli klärte mich darüber auf, dass das ein frommer Wunsch ist, wir fliegen aber erst Mittwoch.
Ja.
Ich wollte jetzt keinem sagen, ich bereits meinen Koffer gepackt hatte, also habe ich ihn wieder ausgepackt. Habe ich wieder ausgepackt, weil ich war kurz vorm Auschecken. Ich bin zu blöd, so ein Ding zu lesen. Ich dachte, ich wäre Dienstag wieder da. Hm. Ja, und dann am nächsten Tag dann in Ruhe nochmal einmal einen Gang durch die Gemeinde. Natürlich wieder im deutschen Generalkonsulat. Und dann sind wir wieder geflogen, was ganz besonders lustig war, mit Singapore Airlines, die den Fable haben, dir 8 Mahlzeiten zu servieren. Und das ist ganz besonders pikant, wenn du einfach mal eine Runde pennen willst, als du dumm bist, aber den Knopf zu drücken im Flugzeug, sodass dir permanent irgendwas angereicht wird.
Ja.
Ich persönlich finde Sate Spieße mit Erdnusssoße morgens um 7 schon an der Grenze.
Ja.
Eine französische Airline nehmen das nächste Mal. Und es war aber auch wirklich lustig, um 20 Uhr zu boarden, rein in die Maschine und endlich sich sacken lassen. Um dann festzustellen, dann gibt es eine Menükarte, Kikereke, und du sagst, dann nehme ich hier den gegrillten Rotbarsch. Ja, alles klar. Der wird dann so um 23 Uhr serviert und dann überfliegst du den Äquator und dann macht deine Uhr Schrung und es ist morgens um 7. Sofort fällt dir links ein Auge raus. Weißt du, das ist ein Äquator überflogen. Dein ganzer Körper in sich so schunst, verkantet, du kackst dir in die Hose. Du weißt überhaupt nicht, wo die 6 Stunden hin sind.
Ja.
Und stehst plötzlich in Frankfurt so. Wie so ein Uhu morgens um 9 und denkst, na, meine Hände haben sich aufgelöst, bin komplett weggeschmolzen. Ja, Penis. Es war wirklich, ich war komplett fertig mit der Welt. Ich habe noch nie so ein Jetlag gehabt. Ich ging und meine Sprache kam rückwärts hinter mir her. Ich habe am Zoll gestanden. Unfassbar. Ich war sowas von dem Arsch. Mein Sohn fahl wie eine Made, der spukte. Der lebt ja noch. Und trotzdem, so unfassbare Scheiße. Echt. Unglaublich. Und das war wirklich, wie sie es geschafft haben auch, in meinem Rimowa-Koffer. Da waren wirklich, ich habe meinem Sohn, der hat so einen Soft-Koffer gehabt. Ich habe nur Tassen gekauft. 4 oder 5 Tassen, habt ihr auch welche mitgebracht.
Ja.
Guck, wo der bleibt, da nicht. Und ich hatte eine Tasse in meinem Hartschalenkoffer. Ich mache den Koffer zu Hause auf, die einzige Tasse, die komplett im Arsch ist. Wie schaffst du das? Das muss ja ein Billardtyp gewesen sein.
Ja.
Diesen Hartschalenkoffer so mit dem Kö anzustoßen, dass du über eine Schallwelle genau da drinnen die Tasse triffst und die zerstörst. Das müssen die mit Ultraschall gemacht haben, wie Nierensteine. Ich weiß nicht, wie sie das hingekriegt
haben.
Bei meinem Sohn im Soft waren alle Tassen ganz.
Echt?
Und da habe ich echt gedacht, das gibt's überhaupt nicht.
Ja.
Und ansonsten waren wir wieder da und habe ich mir echt gedacht, so ja, das ist ja mal ein Donnerstag, den man sich ja komplett in die Puppe schmatzen kann. Ich habe da wirklich 3 Tage gebraucht, mich zu synchronisieren. Ich hatte leichte narkoleptische Anfälle auch zwischendurch mal so. Mittags? So. Wurde einfach so. Nee, und dann habe ich gesagt, mit so einem Spuckefaden. Und du denkst, war ich jetzt 2 Stunden weg oder 1 Minute? und warum im Pennymarkt? Und dann so die ganze Zeit. Und ich habe da bis Sonntag gebraucht, mich so durch die Zeit zu melken und alles wirkte leicht verwaschen. Und jetzt geht's aber schon wieder, ey.
Ja,
boah,
ja, ja.
Das war wirklich... Ja, und das wird noch irgendwelche Form von Früchten tragen, darüber würde ich berichten, aber bis jetzt werde ich dir nachher erstmal das Videomaterial zur Verfügung stellen, das ich ja gedreht habe. Das ist natürlich alles sehr grenzwertig, versetzt mit Bildern. Ich würde gerne einen Off-Kommentar sprechen und auch Musik drunter legen wollen und euch die geben und dann werdet ihr mal sehen, dass FOA Schwarz wieder aufgemacht hat. Ihr wisst
ja
schon,
das ist sehr
der
schön.
Spielzeugladen aus Beek, wo man übrigens Schlange steht,
ja,
wenn man rein will. Und wer Beek gesehen hat, weiß, das sollten Sachen sein, die da reingehören. Und die sind da.
Aber ist das wieder die Originallokation?
Nee, das ist nicht die Originallokation.
Nee, das kann ja auch gar nicht sein, weil da ist ja ist das Apple.
Das ist Apple drin. Nee, genau, das ist die Apple-Zentrale da drin quasi.
Fifth Avenue, ne?
Auf der Fifth ist einmal Apple und dann ist einmal Apple jetzt in Grand Central Station. Haben sie auch eine reingepackt?
Ja, ich weiß.
Die ich auch sehr liebe, da bin ich durchgegangen. Ich mag Grand Central Station sehr gerne.
Ja, super.
Und ist direkt
König der Fischer.
The Fisher King, genau. Aber The Untouchables.
Ja.
Die Szene mit... Oh.
Nee, Moment, war das Grand Central... War das New York?
Das war New York.
War es Chicago?
Es ist doch in der Grand Central Station trotzdem gedreht worden.
Ah, okay.
Das ist der Kinderwagen in Zeit.
Ja.
Und... Faden verloren. Ist doch egal.
Begeisterung
New York. Ist jetzt direkt neben der Radio City Music Hall.
Ah, okay.
Und neben dem Woolman's Rink, ich weiß nicht, neben der Eislaufbahn, die sie aufgebaut haben, wo man in der Praxis keiner fahren kann, weil sie entweder sauber machen oder man darf gerade die Eisfläche nicht betreten.
Ja, 30 Rock, ne? Also der, da wo
30 Rock,
auch aufgenommen
wird. 30 Rock. Und genau, da ist auch Jimmy Fallon und so. Da sind
Spiele,
Tonight Show. Und Pipapo und
Trifa. Ja, ganz genau.
Und so weit war das für mich schön. Ich bin viel gegangen. Ich glaube, wir sind 57 Kilometer gegangen. Und das hat mir gut getan. Und an der Stelle als letztes möchte ich mich dafür bedanken. Ich war in einer Agentur für die ganzen tollen Geburtstagsgeschenke. Es gibt da, ich kann da jetzt, ich gehe da noch mal ein Detail drauf ein, aber jemand hat mir ein Zippo geschenkt, ein graviertes Zippo, das hat mich sehr berührt. Jemand hat mir ein Bild geschenkt von mir selber, sowas hänge ich ja nicht auf. Also Narzissmus hat auch Grenzen, aber das ist von Hand gestickt und sowas habe ich noch nie gesehen in meinem ganzen Leben.
Das ist wirklich toll.
Das habe ich noch nie gesehen. Mhm. Und andere Sachen und Bücher, Peter Illmann hat mir ein Buch geschickt, vielen Dank. Und all solche Sachen, und das war schon toll. So, da waren viele, viele tolle Sachen bei. Dafür kann ich mich nur herzlich bedanken und weiß nicht, womit ich es verdient hätte. Und das klingt wieder wie so eine scheiß Phrase, aber es ist ja so.
Ja.
Und ich habe mich wirklich, wirklich sehr gefreut. Als hätte man nochmal Geburtstag, tausend Dank. Mhm. Machen Sie das nächste Jahr bitte nicht mehr, Sie müssen das nicht, aber es war trotzdem toll.
Genau.
So, es ist wie... Das ist eine geisteskranke Bescherung.
Ja, ist aber
schöne schön. Sachen ich mein, bei, wo die Leute nachgedacht haben, was einen dann schon berührt.
Ja.
Aber sie kennen mich ja nun überhaupt nicht. Hm. Wenn sie mich besser kennen würden, als sie meinen, würden sie mir gar nichts schenken.
Ich weiß gar nicht, was ich dem schenken soll. Irgendwie,
brauchst auch nichts. Es reicht, wenn du sagst, dass du dich für mich freust.
Ich habe aber dir was tatsächlich was geschenkt.
Ja, das stimmt allerdings.
Aber ist auch egal.
Was ich sagen wollte war, das ist jetzt auch, ne?
Ja.
Ansonsten war das ein Jobtermin. Du hast übrigens, geschickte Überleitung, du hast dein John Sinclair-Debüt geschrieben. Erzähl mal davon, bevor ich irgendwann über New York weitermache.
Ganz genau, weil ich wollte eigentlich auch noch zwei Sachen zu New York sagen, kann ich gleich machen. Jetzt am 28. November, ich bin ganz aufgeregt, da erscheint nämlich mein John Sinclair-Debüt.
Also die Buch.
Die Wölfin von Rom, nee, ist ein Hörspiel.
Ja, geil.
Ein Hörspiel, Dietmar Wunder, spricht natürlich kongenial John Sinclair und das ist schon geil. Ich habe es gehört und es ist schon toll. Wenn die Worte, die man geschrieben hat, wenn die plötzlich von so grandiosen Sprechern gesprochen werden.
Das erwacht in einem anderen Leben.
Ja, ne? total. Ja. Man kriegt auch ein Gefühl dafür, wo ich dann gedacht habe, okay, nächstes Mal mache ich das so und so.
Man kriegt aber auch, wenn man geschrieben hat, denkt man sich, weiß ich jetzt nicht. Naja, das kann man so sagen. Und dann plötzlich stellst du fest, wie dir das übererfüllt. Und du sagst, genau so. Ja,
ja,
genau.
Geil. Ja. Und es macht totalen Spaß, wirklich. Also man adaptiert ja Romane, die in den 70er Jahren geschrieben wurden. Mhm. Und man hat die Möglichkeit, Bastei ist da sehr generös, dass man das praktisch alles updaten kann. Ne? Weil das geht ja schon mit Mobiltelefonen los. Ne? Das gab es ja damals einfach nicht. Und das macht, diese Freiheit zu haben, das macht unfassbar viel Spaß. Also der Hörspiele schreiben ist wirklich ein ganz, ganz großer Spaß, weil du kannst natürlich eine die Wüste Rub al-Khali in einer Sekunde und in der nächsten Sekunde London. Ja. Weißt du, das ist, du musst dir keine Gedanken um Geld machen. Weil das war bei Cobra 11 oder bei Fernsehproduktionen, da wird schon geguckt, haben wir denn überhaupt, das war ja der Moment, wo es bei Cobra 11 dann mal hieß, ja, ich glaube, für diese Szene nehmen wir den Helikopter, weißt du, wo ich fast einen Lachkrampf gekriegt hätte, weil ich gedacht habe, endlich bin ich da, wo ich immer hin wollte. Aber John Sinclair, ich habe Angst davor gehabt, weil das John Sinclair ist ja auch ein totales Universum.
Ja, klar.
Ich habe ein Lexikon, John Sinclair Lexikon, das ist so dick. Und es gibt drei davon, glaube ich. Die sind alle so dick. Die Feinde, die Waffen, die Freunde und was nicht alles. Also alles. Das ist, wie der Mann das überhaupt, wie Jason Dark oder Helmut Rellergert, wie wir ihn alle kennen und lieben, wie der das geschafft hat, ist mir ein absolutes Rätsel.
Ich würde alles ignorieren beim Schreiben.
Und
er hätte wirklich nur ein Stück Gartenschlauch als Waffe. In meiner Folge.
Ja, aber ja.
Alles wurde ihm genommen, bis auf dieses eine Stück Gartenschlauch, halb Zoll. So ein richtiger, genau.
Ich meine, so ein Gartenschlauch kann auch, ne, ich meine, ganz nach Jackie Chan, alles kann eine Waffel sein. Ne, und eine Waffe sein. Und das ist so ein Gartenschlauch natürlich schon sehr, sehr effektiv. Aber es ist tatsächlich sehr interessant, die Dialoge zu schreiben. Und ich bin immer komplett zu lang. Konnte mich aber dann wieder einfangen.
Ja.
Und weil das dann macht Schreiben ja richtig Spaß. Du hast diese Kotzversion da liegen, diese erste Version, das ist eine Kotzversion.
Ja.
Und dann fängst du an, okay, ich nehme das weg, ich nehme das weg, ich nehme das weg. Oh ja, okay, jetzt geht's natürlich viel schneller.
Ja.
Und vor allen Dingen auch dieses Kill Your Darlings, das ist ja auch so ein Klischee, was Autoren immer haben. Aber es stimmt tatsächlich, weil dann habe ich da einen super witzigen Dialog. Aber ja, komm. Weißt du,
nimm mich weg. Ich kill überhaupt kein Darling. Dann geht das Programm halt 3,5 Stunden.
Ja, bei dir ist das nochmal was ganz anderes. Aber nee,
das ist genau das Gleiche.
Am 28.11. erscheint das jetzt digitaler Download oder in physischer Form. Aber was ich noch zu New York noch ganz kurz sagen wollte, abschließend, ist, ich hatte zwei Erlebnisse in New York, die wirklich unvergessen sind. Einmal, als wir dann wirklich die klassische Tour gemacht haben mit dem Schiff oder mit dem Boot zu der Freiheitsstatue, so eine Kreis. Und dann waren wir vor der Freiheitsstatue, mit der Amma haben sie dann gespielt, natürlich New York, New York.
Ja.
Und Starts von Alicia Keys. Von Alicia Keys, New York.
Das ist auch gut.
Hör mal, ich stand da und ich habe Rotz und Wasser geholt. Ich merke das jetzt schon wieder, wie das emotional hochkommt bei mir. Ich habe Rotz und Wasser geholt. Und die zweite Sache war, weil du gerade so schön deinen Rückflug beschrieben hast, bei mir war das so, wir saßen keine Minute saßen wir. Der Flieger war noch lange davon entfernt, auf die Rollbahn zu rollen. Wir saßen keine Minute. Mit einmal spürte ich ein Stechen in meinem rechten Auge. Ich denke, was ist denn jetzt los, ne? Irgendwie neben uns saß noch eine Dame irgendwie und ich denke, was ist denn jetzt los? Mit einmal, ich hatte die ganze Fahrt über, hatte ich Schmerzen gehabt in meinem rechten Auge. In meinem ganzen, als ich in Düsseldorf ankam, ging ich auf Toilette und habe nachgeguckt und ich sah aus wie Rocky nach der 7. Runde.
Warum?
Irgendwie, ich hatte irgendwie so eine Augenentzündung, so eine Bindehautentzündung plötzlich und überraschend. Also wirklich, die kam mit einem Schlag.
Spontane
Bindehautentzündung. Und genau, als wir sind dann
Unterdruck oder so.
Keine Ahnung, wir sind dann zu den Schwiegereltern gefahren und haben uns da erstmal ausgepennt.
Wo kommt das Wort Schwieger eigentlich her?
Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir sind dann da.
Schwieger.
Ich bin dann mitten in der Nacht aufgewacht und habe festgestellt, dass ich mein rechtes Auge überhaupt nicht aufkriege, weil das total zugeklebt war, total vereitert. Aber mit Berberil war das dann kein Problem. Aber das war so meine
aramäischer
also,
Heiler.
Ich liebe New York auch sehr. Für mich hat New York auch einen ganz, ganz großen Stellenwert.
Das nächste Mal machen wir das zusammen, gell?
Ja.
Ich habe dir das dieses Mal schon gesagt.
Vor allen Dingen damals nach meiner Erkrankung war das für mich, also nach New York, das war wirklich wie Rocky so auf diesen Stufen und so, ja. und so. Also es war ganz, ganz toll. Aber von daher kann ich das total nachvollziehen und habe ich mich für dich wirklich sehr gefreut.
Und ich freue mich sehr für dich, dass du einen John Sinclair launchst. Die Wölfin von Rom, da freue ich mich für dich sehr. Ich bin sehr gespannt und sei nicht so überkritisch. Ja. Die Leute werden es lieben.
Ja.
Ich gelobe ab jetzt im Podcast nicht mehr zu rauchen. Es tut mir leid. Ich habe das im Moment nicht alles nicht so gut im Griff. Im nächsten Podcast wird nicht mehr geraucht. Ich lebe das nicht vor. Und ich ersuche alle, die da draußen schauen, es mir weder nachzumachen noch sonst irgendwas. Tut mir leid. Wirklich jetzt. Ist mir unangenehm. Werde ich nicht mehr machen. Eklig.
Ja. Ich glaube, in der letzten Folge hast du gar nicht geraucht.
Ja, aber ich bin ein bisschen... Ja. Ich bin noch ein bisschen aus der Zeit gefallen, könnte man sagen. Tut mir leid, ich habe manche Mechanismen nicht so gut im Griff. Kommt nicht wieder vor.
Naja.
Ansonsten freue ich mich sehr auf unseren Live-Auftritt in Hamburg.
Am 1.12. Ja, jetzt schon, am Montag.
Ja.
Ne?
Ja, bin gespannt, worüber wir reden.
Vor allen Dingen bin ich gespannt, wer als Special-Gast da sein wird. Aber,
Udo Kier ist gestorben, ich muss das noch ganz kurz erwähnen.
Ganz genau.
Udo Kier ist verstorben mit 81 Jahren. Und ich möchte gerne, um Udo Kier zu ehren, falls mir das überhaupt in die Hände gelegt werden kann, die Geschichte erzählen vom Weekend of Horrors in Münster, wo ich ihn traf und auch länger mit ihm geredet habe. Und das war schon sehr lustig. Und das war ein ganz, ganz toller Mann. Ich erzähle die Geschichte live.
Okay, alles klar. Und also wir freuen uns sehr auf Hamburg. Das wird unser letzter Podcast sein im Schmidtchen, weil im Jahr darauf werden wir dann, 26, werden wir dann im Großen Haus, im Schmidt-Theater.
Think big.
Ganz genau. Ich bin sehr gespannt, ob wir die Bude vollkriegen.
Der Schmidt?
Ja. Ich kann das immer.
Wir werden einfach noch einen drauflegen, wenn ihr einen drauflegt.
Ja. Gut. Und,
das ist ja dir.
Ja, aber ich freue mich da immer sehr drauf, weil das ist ein schöner Abschluss fürs Jahr. Und das danach
und ich weiß,
ist auch
dass
so
du dich darauf freust und da freue ich mich für mich selber und für dich.
Ja, ganz
genau. Und wir freuen uns auf euch, wirklich jetzt. Wir freuen uns auf euch.
Genau.
Wirklich, oder?
Ja, tun wir. Ja, tun weil wir. Das ist ja praktisch auch ein Patreon-Heimspiel.
Ja, wir müssen halt Hennes noch mit Chloroform betäuben und im Kofferraum dahin transportieren, weil...
Ja, vielleicht ist er ja nächstes Jahr mit dabei oder so. Kann man ja mal gucken, kann man ja mal gucken.
Im großen Haus sieht ihn auch keiner.
Ja, das stimmt auch wieder.
Ja, das ist ja... Ja. Klein. Nein, okay. Ich hätte... Also, wenn es nach mir geht, das ist eine dumme Aussage, aber ich hätte Hennes, weiß ich nicht, der fehlt mir schon. Punkt.
Ja.
So.
Hennes, der fehlt schon so ein bisschen. Aber wir haben jetzt 12 Folgen haben wir jetzt auch ohne Hennes geschafft. Und
wir kommen nicht ohne Gäste. Wir werden nicht mit leeren Händen kommen. Zwinky, zwonky.
Genau. Und wir hoffen, dass es wieder so... letztes Jahr war es ja wirklich über Tisch und Bänke. Und
letztes Jahr war Overkill. Ja, aber
meine Güte.
Mal gucken, was dieses Jahr wird.
Ja, ich lasse mich da total überraschen. Ich weiß es wirklich nicht. Und wünsche euch jetzt alles Gute.
Ich auch.
Auch beruflich. Und das war die 12. Folge von Sträter und Strebech.
Hau den Satz noch einmal komplett raus.
Das war die 12. Folge von Sträter und Strebech. Alles Gute, auch beruflich.